Und ich kürze das jetzt drastisch ab, aber du würdest im Laufe dieses Gesprächs merken, fuck, ich habe hier an andere, die ich als wertvoll, als liebenswürdig, als nett, als erfolgreiche Menschen betrachte, ganz andere Ansprüche als an mich selber.
Und da muss ich mich immer selber zur Raison rufen, dass ich sage, ja, okay, der hat oder die hat ihre Ängste, die muss ich auch ernst nehmen.
Er ganz viele Leute da hat, die so felsenfest davon überzeugt sind, wenn ich materiell erfolgreich bin, wenn ich den Standards der Gesellschaft entspreche, dann werde ich glücklich sein, dann werde ich geliebt werden, gemocht werden.
Und so ist es ja auch. Jeder hat ja seine Weltanschauung und die bestehen ja aus Erfahrung, aber eben auch aus Glaubenssätzen. Und das muss man ja in, sagen wir, in ein gesundes Verhältnis bringen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Yes, man. Atze Schröder in the town. What's up going down? Hey.
Yes.
Ist das on ein 40, cooler New Yorker Rap für dich?
Ja, total. On 42nd Street looking for some action. Women standing on a corner selling satisfaction. Ja, in Manhattan und absolut bester Dinge. Und heute Morgen kam schon die Frage auf beim Frühstück, wohin würde man gehen, wenn man auswandern müsste? Also müsstest Deutschland verlassen, die, sagen wir, also die politische Richtung wäre so, dass du nicht mehr geduldet wirst. Du müsstest gehen. Wohin würdest du gehen?
Jetzt sag nicht New York.
Nee, die Frage ist offen. Nee. Ich weiß noch gar
nicht. Ach so. Ja, ich würde Südfrankreich, Cevennen, diesen kleinen Campingplatz aufsuchen. Und würde mich anbieten als weiß ich nicht, die haben so Obstbäume da, so alte, knorrige, die würde ich beschneiden oder so. Oder die Fritteuse auf dem Campingplatz da bedienen.
Ja, und kennst du das Gefühl, dass du, wenn du lange, sag mal, so in der Provinz bist, in kleinen Städten, dass es dir dann auch mal zu eng wird?
Ja, klar, natürlich. Es ist ja auch alles verklärt, weil ich weiß ja genau, wir sind ja oft auch im Ende August, September da, wenn so die meisten schon wieder abreisen und die langen französischen Sommerferien enden, da wird es ganz schnell so ein bisschen trister. Aber Dominique, die diesen Campingplatz leitet, die ich dann entsprechend seit Jahren kenne, die mich schon als kleines Kind dort beherbergt hat, die bleibt mittlerweile das ganze Jahr da in so einem Mobile Home. Und da merke ich dann doch, vielleicht geht's schon. Ist vielleicht eine Frage vom Mindset.
Ja.
Aber natürlich, für so einen Städter ist das immer so die schöne Illusion, dann da irgendwo hin. Und wenn man da sitzt im November auf diesem Campingplatz und es ist zu kalt, um im Fluss zu schwimmen und die knorrigen Kirschbäume brauchen dich nicht, dann denkst du wahrscheinlich jetzt mal Fifth Avenue.
Ja, oder zumindest Paris, ne?
zumindest Paris.
Ja. Aber ich glaube, ich würde auch nach Frankreich gehen, tatsächlich.
Ja, aber ganz kurz, New York, ist es
toll. Also was mich hier berauscht, sind so die Summe der Möglichkeiten. Mhm. Selbst wenn du sie nicht alle wahrnimmst, ist es doch ein gutes Gefühl, dass du es haben könntest. Und so von Zeit zu Zeit dieses berauschende Gefühl, so wirklich irgendwo in einer der oder vielleicht sogar der Metropole zu sein, das macht mich schon an. Aber könnte ich, glaube ich, auch nur ein paar Wochen ertragen. Und dann.
Also wie Leute dafür immer wohnen können, das habe ich nicht verstanden.
Ja, das weiß ich auch nicht, ob ich das könnte. Ich glaube eher nicht. Jetzt ist ja auch seit fast genau 3 Jahren Cannabis legalisiert. Mhm. Und ich sag dir, es riecht hier in den Straßen auch wirklich, dass die Amsterdamer sagen würden, ey, das geht mir jetzt einen Schritt zu weit. Also ich fand,
ist wie
so eine Staatsreligion hier schon fast, dass gekifft werden muss. Manchmal habe ich den Eindruck, allein durchs Vorbeigehen, weil es so oft passiert, bin ich schon so ein bisschen drauf.
Als wir letzten Sommer da gedreht haben, war ich in so einem, wie heißen die dann, so einem Social Club heißt das ja jetzt in Deutschland. Sowas gibt's da ja auch und entsprechend schon länger.
Ja.
Und jetzt hätte ich gedacht, in New York
Green City, Shop,
da muss Green, was, Shop. Green Shop, da muss das geil sein, da muss das fancy sein, da hängen die cool Kids ab. Das ist so ein bisschen wie so ein Mix aus einer DHL-Packstation und einem Vape-Laden in Deutschland.
Und
in
Kassel-Brauxel.
Ja. Also echt, es ist immer noch so gefühlt so eine Loser-Ecke. Hat mich nicht so ganz gecatcht.
Ja.
Ich bin schnell wieder rausgestolpert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Fand ich auch nicht so erregend. Aber das hat man ja oft bei solchen Themen, dass man dann denkt, das scheint auch eher so für Leute zu sein, die so persönlichkeitsakzentuiert sind. Sagen wir es mal vorsichtig.
Schöne Formulierung, sehr schöne Formulierung.
Aber was ist schon cool? Was ist schon cool?
Das müssen wir hier jede Woche aufs Neue beweisen.
Ja, wir waren ja beide, glaube ich, nie so die Kings of Coolness, ne?
Ja, ich befürchte, bei mir trifft das zu. Bei dir habe ich manchmal das Gefühl, durch deinen Kultstatus doch. Ich bin definitiv nicht cool.
Ich nehme es nicht so wahr.
Wird mir immer wieder klar.
Ja, ich so ja. Neben meiner Perle herstolper, sehe ich immer aus wie der Junge aus der Provinz.
ist doch auch was Schönes.
Ja, ich kann das auch sehr genießen.
Ich habe was erlebt, du musst dich festhalten. Das war eine Experience der Extraklasse auf ganz vielen Ebenen. Ja. Wir waren in waren in einer Stadt. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, welche es war. Göttingen. Und wir saßen Backstage und es gibt dann ja immer so ein bisschen Essen irgendwann nachmittags, wenn man den Soundcheck macht und so weiter. Und dann gab es halt Essen. Und dann war da so ganz, Marius hatte überragend ausgewählt. Ja. Wie so ein Ziegenkäsesalat und Wedges. Und dann gab es einen Rote-Bete-Burger mit Ziegenkäse und Beyond Meat. Und wir saßen da und aßen. Und es war so, boah, ist das alles lecker und dieser Burger auch so saftig und lecker. Und dann meinte Leo irgendwann, ja krass ey, das schmeckt ja echt komplett echt. Und ich so, ja, das war's noch nie hier bei Burger King, die haben jetzt auch Beyond Meat. Das ist einfach krass, wie echt diese Fleischersatzprodukte mittlerweile sind. Ja. Und ich habe gesagt, ich mag die eigentlich gar nicht so gern. Ich esse das jetzt hier, aber ich mag die gar nicht so gern, weil ich finde, die sind so täuschend echt. Und ich mag ja gar kein Fleisch, ne?
Ja.
Aber der Rest dieses Burgers war so geil und ich habe den dann gegessen. Und irgendwann meinte der Leo so, boah, aber hier auch diese Knorpel, das ist ja echt unfassbar echt und so. Und ich so, ja, Mann, was ist los mit dir? Wo lebst du? Und der ist ja immer so unser Anfang 20-Jähriger und da sind Marius und ich natürlich stolz, wenn wir etwas Älteren dann auch mal was von den Cool Kids wissen, wie die neuen Produkte so sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so 3/4 dieses Burgers gegessen. Leo, so die Hälfte, sagt Marius irgendwann, komm, ich rufe da jetzt an. Und dann ruft er an bei, ich weiß nicht mehr, den Laden, Burgerladen in Göttingen.
Ja.
Und sagt hier, wir hatten ja alles vegetarisch bestellt. Dann sagt die Verkäuferin, ja klar, für die Halle, ne? Genau. Aber bei dem Burger fragen wir uns, das sollte ja ein Ziegenkäseburger sein. Sagt die, ja, ein Ziegenkäseburger mit Galloway-Rind. Steht ja drauf.
Oh.
Und ich saß da und ich hatte mich vorhin noch aus dem Fenster gehabt und gesagt, Leo, ey, ich wette mit dir 2-1, ne? Kannst hier in Betracht sagen, ich wette das Doppelte dagegen, dass das kein echtes. Und mir fiel aus so einem Protest heraus habe ich den dann komplett aufgegessen gehabt schon. Also ich hatte den jetzt drin, hatte schon die Hände zufrieden auf meine Plauze abgelegt. Leo hatte den zur Seite geschoben aus Angst und jetzt fiel mir auf, nach all den Jahren des relativ überzeugten Vegetarierseins hatte ich jetzt diesen Fleischburger gegessen. Und ja, das war erstmal krass.
Schlecht geträumt.
Wir haben direkt gesagt, wir verdrängen das alle. Mhm. Wir reden da nicht mehr drüber. Das wird nicht mehr angesprochen, wo mir auch so klar wurde, wie schwierig das ist, weil versuch mal was zu verdrängen. Proaktiv. Und gleichzeitig, Atze, jetzt rüge mich nicht. Irgendwann habe ich so versucht, mir das zurechtzureden und so gedacht, naja, aber irgendwie, wir sind auch alle nur aus Atomen und Sternenstaub und diese Kuh auch. Und ich bin ja nicht nur, dass ich das nicht unbedingt mehr mag, sondern auch, dass ich so denke, es ist ja scheiße, so einem Lebewesen Leid anzutun, eben so einen Bolz in den Kopf zu schießen, das dann zu häckseln, in so ein Patty zu pressen und dann für deinen Pfann da wegzuessen. Aber es war krass, wie schnell man so wieder anfängt, sich das zu rechtfertigen. Ja, und dann habe ich so gedacht, ja, die Kuhs ja sind ja auch nur Atome, ne? Und ich bin ja auch nur aus Atomen. Am Ende fliegt diese Erde eh in die Sonne und dann ist eh egal, ob ich hier mal versehentlich einen Galloway-Rind gegessen habe.
Dieser Drang, sich zu konditionieren, dass du, es war jetzt nun mal so, du hast gegessen und wolltest deine Kondition dahingehend ändern. So, ist ja nicht so schlimm, passt schon. Aber Wahnsinn. Ja, wir sind hier Wahnsinn. Auch komplett vegan unterwegs. Es gibt da wirklich jetzt mittlerweile 1000 Möglichkeiten in New York. Und man versucht nicht genauso wie Fleisch zu sein, sondern einfach besser schmeckend. Und wir waren die Tage sogar noch beim Italiener, da gab es vegane Meatballs. Da denkt man sich ja schon, wie soll das denn gehen? Aber er hat es einfach so gemacht, dass du denkst, ey, ich packe nie wieder welche aus echten Gacken an. Also einfach gar nicht versucht zu imitieren, sondern einen ganz eigenen Geschmack kreiert. Toll.
Safe. Ist aber, ja, wie gesagt, bei mir so ein bisschen schwierig. Und ich habe auch immer das Gefühl, was ist dann da drin, damit das so geil schmeckt. Das macht mir auch mal ein bisschen Schiss. Aber naja.
Ja.
Das war hier los. Und da muss ich noch eine Sache erzählen, weil ich letzte Woche, es war so viel los und wir haben uns jetzt hier eine Woche nicht gesprochen. Ich war für Terra X unterwegs, Terra Explorer, und wir haben
Das habe ich ja auch
die ganze Woche gedreht.
Ja.
Ich habe mit Menschen, die in Armut leben, gedreht, was total bewegend war.
So mal in Deutschland in Armut?
In Deutschland, in Deutschland. Mhm. Aus ganz verschiedenen Teilen sind die zu mir gekommen und wir haben halt im Studio gedreht und die haben ihre Geschichten erzählt. Und da war da so eine Oma, die gesagt hat, ja, mich gefragt, mit wie viel Euro Startzahlen so ein Monat? Irgendwie 359. Und da meine ich, krass, und am 20. wie viel Geld hast du noch übrig? Ja, 20 Euro. Und dann, Hammer. Dann haben die so beschrieben, wie das ist, zur Tafel zu gehen. Einer arbeitet aber auch parallel selber da und was die an den Kopf geschleudert bekommen, faul und Schmarotzer und so alle diese krassen Vorurteile von jemandem zu hören, der damit tagtäglich lebt, da kam ich mir fast ein bisschen naiv vor, dass ich mich damit nicht schon viel, viel mehr auseinandergesetzt habe, so, ne? Und merkte einfach, okay, das ist hier in Deutschland die ganze Zeit. Und das war so ein Tag, dann am nächsten Tag gefühlt haben wir Thema Tod und Sterben gehabt mit Menschen, die einen Bezug Oha. Zum Sterben haben, weil sie wen verloren haben, weil sie selber kurz davor sind, weil sie Todesängste haben. Und am Freitag war Suizid, also Angehörige, die wen verloren haben, wo du so mehrmals hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt noch ein Satz und ich muss hier gleich mitheulen. Also es flossen viele Tränen. Und das Krasseste so als Erinnerung, wobei so will ich es gar nicht sagen, aber auch eine sehr krasse Erfahrung war Montagabend in Augsburg, Selbsthilfegruppe für gewalttätige Männer.
Ach.
Ja. Ey, was würdest du vermissen, wenn du da sitzt? Was der war, die Woche war, also ich habe auch nachher gedacht am Freitagabend, Alter, du musst jetzt aufs Sofa, du musst durchatmen, du musst deinen Kopf sortieren lassen. Das war so heftig, was hier alles diese Woche war. Aber dieser Montagabend, du kennst ja so Tage, die vergisst man nicht. Und da bei dieser Selbsthilfegruppe zu sitzen, für Männer, die Gewalt ausüben.
Ja, was sitzen da für Männer?
Weil das Gericht sie zwingt, zum Teil, weil ihre Frau gesagt hat, anders geht's nicht mehr weiter. In seltensten Fällen so ganz freiwillig, sag ich mal. Was sitzen da für Männer? Was würdest du schätzen?
Naja, wir haben jetzt alle den, ich sag's mal lapidar, den etwas Assi-Mann vor Augen, Alkoholiker, arbeitslos, fällt nichts anderes ein als seine
Joggingpinte, bisschen Mayo auf dem Feinripp-Shirt.
Ne? Ja. Jetzt muss ich darauf hinweisen, dass ein guter Freund von mir einen der erfolgreichsten Fernsehfilme für die ARD geschrieben hat, das Drehbuch geschrieben hat, wo er ganz bewusst das im anderen Milieu stattfinden lässt. Und du sagst uns jetzt mal, wer da so sitzt.
Also wirklich von bis, ich glaube es waren 6 oder 7 und ich hatte den Tag über 2 ausführlicher kennengelernt, die auch so ein bisschen begleitet, bei dem einen war auch die Frau dabei.
Ja.
Auch da flossen Tränen, auch das war wirklich, wirklich ein heftiger Dreh und jetzt an diesem Abend aber fand ich so mit das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die ganze Gesellschaft da saß.
Ach. Ne?
Also wenn man das so runterbrechen kann.
Ja, so ein Querschnitt so. Halt.
Ja, von Trainingsanzug bis zu, weiß ich nicht, Anzugsschuhen. Auf dem Parkplatz auch. So, der eine geht zu Fuß, der andere fährt im übertragenen Sinne mit so einem Cityroller und der letzte steigt in den neuesten 5er BMW. Und du merkst es auch vom Bildungsgrad, von dem, wie man sich artikuliert, vielleicht auch, was man so als Hintergrund hat, ne, deutschstämmig oder nicht.
Ja.
Alle vertreten.
Ja.
So, und das war so die erste Einsicht. Und dann das zweite war, wir haben mal zusammen einen Film geguckt, die so eine Art, das ist ja eine Gruppe, wo man Hilfe bekommt unter Anleitung von einer Sozialarbeiterin. Und die hat so einen Film angemacht, der hieß Der Wutmann. So ein bisschen gezeichnet wie Frederik und Piggedy von der Sendung mit der Maus. Weißt du, so kindlich abstrahierte Charaktere, aber ganz düster, weil da so ein Vater porträtiert wird, der zu Hause ausrastet, aus Sicht des Kindes. Weißt du, und dieses Kind wird auch immer nur Boy genannt. Ja, hey, ja, Boy. Ja. So ganz neutral halt, jedes Kind kann sich da reinversetzen und dann sitzt dieser Vater auf dem Sessel und er ist so ganz groß und breitschultrig und kratzt so mit den Händen über diese Sesselpolster, weil man schon merkt, gleich kommt der nächste Wutausbruch und dann fliegen wieder die Fetzen und dann wird die Mutter wieder geschlagen und dieses Kind wird im Zimmer eingesperrt und liegt auf seinem Bett und die beschrieben dann halt in dieser Gruppe, dass man ja oft denkt, das Kind kriegt das nicht mit, ne, wenn der Vater da ausrastet. Aber in diesem Film schlugen jetzt halt so quasi die Flammen durch das Zimmer in das Bewusstsein des Kindes, das da auf dem Bett lag. Und für mich war das schon ganz heftig, diesen Film zu sehen. Und jetzt saß ich ja mit Männern da im Raum, die ihre Frau geschlagen haben oder vielleicht auch ihren Kindern psychische Gewalt antun. Und ein Mann sagte nachher auch, ich werde den Film nie vergessen.
Ja.
Und ich dachte dann im Rückblick, wenn ein Mann, ich will jetzt gar nicht nur auf diese Gruppe das beziehen, sondern wenn ein Mann sich das nächste Mal an sowas erinnert und dann dessen Kind vielleicht ohne oder zumindest mit weniger Gewalt aufwächst, dann wäre schon alles erreicht. Und habe so für mich mitgenommen, sucht euch Hilfe. Weil das haben diese Männer auch immer gesagt. Ich hab mittlerweile mit so vielen Opfern, mit Betroffenen, mit Frauen gesprochen, die häusliche Gewalt erlebt haben, die psychische Gewalt erlebt haben und von ganz krass bis so mehr alltäglich, wobei man da ja auch sagen muss, will man das so differenzieren, sucht euch Hilfe. es machen so viele Männer. Und ich glaube, dieses, man guckt so weg, ne, und auch vielleicht als Mann, der das tut, man hat so mehrere Wege, die man einschlagen kann. Und der eine ist dicht machen. Und ja, da saßen ja auch Männer, die unterschiedlich weit sind. Und wenn du dicht machst und sagst, ich lasse das gar nicht zu, ich will mir die Schuld nicht zugestehen, ich will keine Verantwortung übernehmen, dann kannst du vielleicht auf den ersten Blick sagen, dann bleibt mir das Leid erspart dieser Einsicht und dieses sich Öffnens. Aber mit diesem Leid, wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, damit kann man ja arbeiten.
Und ja, waren und das denn war so überwiegend Eindruck. Männer, die wollten? Oder war da ein erheblicher Anteil, der sagte, naja, ich muss ja hier mitmachen?
Also von bis. Und ich habe mir auch klar gesagt, ich gehe nicht so in die Details ein, weil ich durfte da ja teilnehmen und will die Intimität dieser Gruppe unbedingt wahren. Mhm. Aber die Sozialarbeiterin sagte zu mir so, im großen Ganzen kommen die allermeisten, weil die Frau sagt, das mit der Beziehung geht sonst nicht weiter, weil irgendwie ein Gericht sagt, weil ein Jugendamt sagt, du musst was tun. Und wirklich nur ein kleinerer Teil kommt komplett aus sich heraus.
Ja, ja.
Wobei man ja sagen muss, wenn ich in einer Beziehung bin und einerseits merke, ich übe hier Gewalt aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, es klingt jetzt so blöd, aber das macht keiner gerne. Ja, das ist ja kein gesundes, funktionales Verhalten. Und gleichzeitig will ich, dass diese Beziehung funktioniert. Und ich weiß, die Bedingung, damit die Beziehung funktioniert, ist, ich gehe dahin. Da könnte man jetzt auch sagen, ja, was heißt, ich mache das freiwillig, aber ich mache es aus mir heraus.
Ja,
so, okay. Und ja, das war für mich so wirklich auch besonders krass zu hören von den Männern, die da hingegangen sind, die gesagt haben, ey, als ich da hingegangen bin, schon bei diesem ersten Treffen, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, als ich hier begrüßt wurde, als ich hier angenommen wurde.
Ah, okay, nicht als Sündenbock gleich stigmatisiert.
Ja, genau, ich glaube, nicht stigmatisiert ist das Stichwort. Das war schon, dass die Verantwortung da übernehmen mussten und dass es darum ging, aber eben erstmal angenommen werden, irgendwo sein, wo du auch hörst, dass es auch andere gibt.
Jo, und
bevor jetzt irgendwer da draußen schreit, wie kann man das nur machen? Keine Frage, die Nummer eins in dem Ganzen sind die Opfer, die Betroffenen. Und um die müssen wir uns kümmern. Und für die brauchen wir Gelder und Ressourcen. Aber das ist mir auch nochmal ganz klar geworden, zur Lösung dieses Problems wird auch Täterarbeit gehören.
Oh Mann, was hast du eine Woche hinter dir?
Ey,
dann das war wirklich. Will ich dich mal heute ein bisschen aufbauen. Aber vielleicht noch ganz ganz kleines positives Echo zu Terra Explorer. Und zwar haben wir ja zusammen diese Folge gemacht, wo es um meine Harmoniesucht geht. Und da hat mir eine gute Freundin, die ist Koreanerin, geschrieben. Die war sogar zu der Zeit gerade in Seoul, die ist Konzertpianistin. Und die schreibt, toller Bericht bei Terra X. Ich habe früher oft gedacht, dass du in dir was Asiatisches hast, also in meine Richtung. Ne? So höflich immer. Ja. Und ich weiß, dass sie und ich oft so vor Höflichkeit gar nicht auf den Punkt gekommen sind. Wo gehen wir essen? Wo fahren wir hin? Und so, dass wir immer erst abwarten wollten, was der andere sagt. Und sie meinte, das ist sowas Asiatisches. Und ich weiß, dass sie das auch hat, weil ich ihr damals schon gesagt habe, weiß, dass Asiaten so ein zweites Gesicht haben. Und sie hat damals so voller Scham gesagt, ja, das wirst du aber nie sehen. Und sie hat an der Folkwang Musikschule in Essen studiert. Und ist Konzertpianistin, wie gesagt, hat Mozart gespielt, fehlerfrei. Ihr Professor sagt, spiel's nochmal mit etwas mehr Gefühl, spielt wieder fehlerfrei, das Gefühl fehlte aber. Und da hat der Professor gesagt, wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Du duzt mich ab jetzt. Und das ist für eine Koreanerin und Koreaner, ist das echt hart. Sie hat die ganze Nacht nicht gepennt und hat geheult, weil sie ab nächsten Tag ihren Professor duzen musste.
Wie, und das für, dann hat sie gefühlvoller gespielt, oder?
Das war einer der Tricks, wie sie vielleicht etwas mehr Individualismus und etwas weniger Perfektionismus in ihr Spiel einfließen lässt. Ja.
Total geil. Hast du das zweite Gesicht wirklich noch nie gesehen, wenn sie sagt, das gibt's so?
Ja, das kennen wir uns schon sehr lange. Da kann man, und ich kenne auch die Familie ganz gut, und dann kann man ja einige Sachen erahnen, aber nee, über einige Hürden kann sie nicht hinwegspringen. Wie ich auch nicht. Aber es hat ja auch Spaß gemacht, diese Sendung mit dir da zu machen. Ach ja, Leon, uns rennt die Zeit davon.
Und deswegen rennen wir in unser Thema rein. Das,
und da sind wir ja schon eigentlich fast beim Thema.
Ich wollte es gerade auch sagen, zu ein paar Punkten, die wir schon angeschnitten haben, passt das vielleicht auch heute. Wir wollen über Glaubenssätze sprechen und müssen vielleicht ganz am Anfang einmal klären, was heißt das, Glaubenssätze? Weil das ist für mich auch wieder so ein Wort, aus psychologischer Sicht, das wirst du in vielen, ich sag mal wohlwollend, halbwissenschaftlichen Artikeln finden. Und da gibt's auch viel Schmuh, der darüber erzählt wird. Gemeint sind Überzeugungen oder Annahmen, die wir Menschen über uns selbst, über andere oder über die Welt haben, die sehr, sehr tief in uns verwurzelt sind und die dann unser Denken, Fühlen, unser Handeln, wie wir durch die Welt gehen, beeinflussen. Und für mich eigentlich so die schönste Zusammenfassung ist, dass Glaubenssätze psychologische Regeln für unser Leben sind.
Ja.
Und als ich mich angefangen habe, mit diesem Thema zu beschäftigen, jetzt für die Recherchen, habe ich direkt gemerkt, das finde ich so die wichtigste Frage am Anfang ist, welche Glaubenssätze begleiten mich eigentlich durchs Leben?
Ja, ja.
Und da dachte ich, das müssen wir unbedingt am Anfang mal klären. Ja. Was sind denn so psychologische Regeln, die wir für uns haben? Was für Grundannahmen, Überzeugungen prägen uns vielleicht in unserem Alltag? Und dachte ich, frag dich erstmal. Ich habe ja jetzt schon da einige Zeit auch drauf rumgekaut. Wie geht's dir mit diesem großen Thema Glaubenssätze?
Da ist natürlich einiges in mir drin, wie bei ja, uns allen. Ne? Ich fange mal ganz klein an. Bei uns gab es früher so eine etwas befahrenere Straße. Und meine Mutter und meine Oma haben mir dauernd eingebläut. Also Junge, am besten du gehst da gar nicht rüber. Und wenn, dann guckst du 10-mal in die eine und 10-mal in die andere Richtung. Und wenn wirklich keiner mehr kommt, dann gehst du rüber. Und noch heute ist es so, dass ich, wenn ich an diese Straße komme, doch einmal mehr gucke als woanders.
Geil.
Ne, so klein ganz Anfang. Dann, als ich älter wurde, habe ich gelernt, so nachts, wenn man so im Winter im Hallenbad war, dann hieß es auch von beiden, Oma und Mutter, nicht mit nassen Haaren nach draußen, du kriegst eine Kopfgrippe. Ja. Nicht, kennst du das?
Ich kenne das.
Auf keinen Fall mit nassen Haaren.
Und ich habe Föhn so gehasst. Ja, 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 geil.
Und es taucht tatsächlich hier und da nochmal auf im Winter, dass ich denke, ich kann doch mit nassen Haaren nicht nach draußen gehen. Also der ist noch irgendwo so ein bisschen verankert, dieser Satz. Ne? Diese verankerte Anna. Ja, und dann so im Größeren war es dann oft so, ich hatte ja eine ältere Schwester, die immer alles konnte mit Bravour. Und dann, meine Mutter meinte es gut mit mir, aber ich habe dauernd gehört, lass das lieber, das geht nur schief, die Enttäuschung wird zu groß sein. Und das ist so ein Glaubenssatz, dagegen musste ich wirklich anschwimmen in meinem Leben, dass ich einige Dinge einfach versuche, auch wenn deine Enttäuschung eventuell mal rauskommt oder wenn es mal nicht klappt, eben auch Scheitern zu akzeptieren. Aber meine Mutter hat mir wirklich immer beigebracht, sobald nur ein bisschen Risiko im Spiel war, lass das lieber, schaffst du nicht.
Weil die Schwester kann es besser.
Ja, dann lass das deine Schwester machen, dann klappt das auch. Aber also sie hat es gut gemeint, ich weiß es. Aber das hat sich in mir auch so verankert. Es ist immer noch ein bisschen drin, wie das so ist mit so richtig starken Glaubenssätzen. Mhm. Ich habe schwer gegengesteuert, dass ich jetzt, gerade wenn ich irgendwo denke, ach, das schaffe ich nicht, dann muss ich es gerade machen. Was hast du denn noch so für Glaubenssätze, die du mit dir rumträgst?
Kommst du erstmal zu der Schwester, das finde ich ganz interessant. Ist es denn, das war jetzt die Mama, die sagt, versuch's erst gar nicht. Was für ein Glaubenssatz ist denn daraus dann bei dir entstanden? Also welche Überzeugung hat Klein Atze daraus abgeleitet und vielleicht durch sein Leben mitgenommen?
Sobald es schwierig wurde, gar nicht erst versuchen. Gucken, ob es einen absolut leichten Weg gibt.
Mit dann aber später der Veränderung. Wenn du
mit der sagst, Veränderung, ja.
Gelernt.
Ja, genau.
Und was für Glaubenssätze sind heute noch da? Harmoniesüchtig war jetzt mal so eine Überschrift, über die wir schon ausführlich in dieser Terexplor-Folge gesprochen hatten.
Was tatsächlich, lach jetzt nicht, was tatsächlich wirklich schwerst in mir verankert ist.
Habe ich jemals über dich gelacht?
Mit mir, nicht. Oder?
Mit, wenn überhaupt, ja. Genau.
Arbeit muss Spaß machen. Das ist zum Beispiel auch so,
ja.
So ein Ding, ja. Was ich in mir habe. Und und was mir auch eher von Vaters Seite so ist, harte Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das stimmt natürlich auch manchmal. Aber kennst du das Gefühl, wenn du nicht viel dafür getan hast, ist es ist nichts wert, sondern dass man denkt, irgendwas ist hier faul, weil das ging zu leicht.
Safe. Ich kenne sogar noch, ich weiß nicht, ob es ein Schritt weiter ist, aber ich kenne auch, du hast was gemacht und du hast dich sogar richtig angestrengt und dann lief das richtig gut und trotzdem gibt es in deinem Kopf so ganz viele Gegenargumente, warum du immer noch nicht dich mögen darfst und warum du immer noch nicht dir zugestehst zu sagen, ey, das war jetzt einfach mal richtig gut, sondern kommst mit, ja, war Glück, war, hätte ja jeder geschafft, der sich so angestrengt hätte. Ja, du bist ja auch, weiß nicht, bist ja auch mit zwei Lehrereltern da aufgewachsen, das muss einem dann ja auch glücken, ja. So ein, ne, das kenne ich auch.
Das ja.
Sogar total.
Und welche hast du für dich umgedreht?
Ich weiß noch gar nicht, ob ich das sagen kann, dass ich es geschafft habe, einen für mich umzudrehen.
Ja, denn aber das soll es ja heute auch darum gehen.
Ja, darum soll es heute gehen, unbedingt. Und ich glaube auch, wir wollen heute keinem, das wollen wir hier nie, irgendwie jetzt das bessere Leben in drei Schritten verkaufen und nichts versprechen, sondern eher, glaube ich, dass wir heute verschiedene Sachen verstehen werden. Wo sind unsere Glaubenssätze? Wie funktionieren die? Was wollen die von uns? Und dann an verschiedenen Beispielen. Ich habe gleich drei große mal rausgepickt, die, glaube ich, ganz viele von uns betreffen.
Ja.
Der letzte ist fast der spannendste. An drei Glaubenssätzen mal klären, wie können wir damit vielleicht besser umgehen. Aber wenn du jetzt sagst, welchen hast du davon umgedreht? Wir haben es ja eben schon in der Definition gesagt, tief verwurzelt, ne? Tief in uns verwurzelt, im Zweifel schon sehr früh gelernt. Das ist auch nicht einfach. Und für mich, als ich das so durchgegangen bin, habe ich so gemerkt, ich sag dir jetzt erstmal, welche ich so habe, bevor ich dir sag, wie das mittlerweile ist. Also, ich muss funktionieren.
Ja.
Das war auch so das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Und das meine ich gar nicht nur negativ, sondern ich habe so manchmal den Eindruck, wenn es bei irgendwem scheiße läuft, so ein Kumpel von mir zum Beispiel, wenn er dann ankommt und sagt, ey, bei mir ist hier gerade echt Holland in Not, ich bin total belastet, Prüfungssituation, psychisch nicht gut drauf, jetzt hat das Jahr angefangen, ich bin irgendwie so in einer Depri-Phase gerade, dann ist immer mein Eindruck, dann will ich da der Fels sein.
Ja, so. Also auch verlässlich.
Ja, auch verlässlich.
Das ist ja eigentlich auch was Positives.
Ist was Positives, passt aber schon fast zum nächsten, den ich mir aufgeschrieben habe, so dieses streng dich an,
ja.
Dann wird es gut. Was dann so ein Glaubenssatz ist, weshalb ich mich viel anstrenge, aber eben sich dann am Ende zuzugestehen, dass es gut wird, das klappt nicht immer. Ich habe noch, unser Wirtschaftssystem ist ungerecht. Das klingt jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt zu abstrakt ist, aber ich dachte so, als wir über Geld gesprochen haben diese Woche, ist mir das nochmal so bewusst geworden bei den Drehs. Es gibt auch einfach Leute, die sagen, nö, jeder kann es hier schaffen.
Ja.
Und ich war als Kind arm, stellt euch nicht so an.
Ja.
In unserer sozialen Marktwirtschaft kannst du dich nach oben strampeln. Und das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, da bin ich einfach in so einem eher rot-grünen Haushalt, würde ich jetzt mal sagen, anders aufgewachsen.
Ja,
so.
Ich glaube, wir als NRW-Schulkinder sind da insgesamt mit aufgewachsen.
Ja.
Ja, das stimmt schon.
Genau.
Ja.
Und dann fand ich noch interessant, dass mir aufgefallen ist, ich hatte das jetzt auch ein bisschen so bei dir, es sind erstmal die Schlechten, an die man denkt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es sind erstmal so die Schwester, dann das, was du hattest mit dem streng dich an. Gut, Arbeit muss Spaß machen, könnte erstmal was Positives sein, aber ich glaube, ich habe das schon bei dir auch rausgehört, dass das vielleicht nicht immer nur positiv ist. Und dann ist mir aufgefallen, wie schade eigentlich, weil man hat ja auch positive Glaubenssätze. Und einer bei mir ist, die allermeisten Menschen sind gut. Und der zum Beispiel ist in den letzten Jahren, ich würde nicht sagen, dass der bei mir neu ist, der hat jetzt keine 180-Grad-Wendung bekommen, aber der ist stärker geworden.
Kann ich mit unterschreiben, tatsächlich.
Ne?
Ja.
Das ist eine Überzeugung von uns.
Das war, würde ich aber schon in der Kindheit hinschreiben wollen. Aber das sind ja eben auch Annahmen, da wirst du uns sicher gleich was zu erzählen, mit denen wir uns selbst und unsere Umwelt managen mindestens. Nicht nur erklären, sondern managen.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, total. Total. Und ich hatte noch einen weiteren, dazu kommt gleich noch was, sehr, sehr Spannendes aus der Forschung. Aber den habe ich auch für mich selber aufgeschrieben, und zwar Gefühle sind was Gutes. Und das wäre so ein zweites Beispiel für einen für mich sehr positiven Glaubenssatz, der sich im Laufe der Jahre bei mir verstärkt hat. Und vielleicht nicht nur das, sondern wenn ich jetzt nicht von einer 180-Grad-Wende spreche, da habe ich doch eine deutliche Kurskorrektur im Laufe meines Lebens gemacht.
Ja.
So, das glaube ich, hätte ich vor 10 Jahren, vielleicht auch vor 5, 6 Jahren, als wir hier noch nicht gestartet waren, vielleicht noch nicht so gesagt.
Das geht mir auch so. Seit der Zusammenarbeit hier mit dir, seit 4,5 Jahren, merke ich auch, wie ich oft, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, denke, das weist dich jetzt irgendwo drauf hin. Das hat eine Funktion.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Und das hat sich so für mich jetzt, ne, da hat sich eine Überzeugung zumindest ein Stück weit verändert. Vielleicht aber ganz interessant, wenn man sich jetzt mal die Wissenschaft anguckt, dass man nicht nur uns beide gefragt hat zum Glück, sondern auch in einer Studie mal 1000 Versuchspersonen.
Ja.
Und da konnte man zeigen, dass sich die negativen Glaubenssätze, wo jetzt wahrscheinlich die meisten von uns auch wissen wollen, hey, wie geht das denn anders? Weil die positiven Glaubenssätze, da freut man sich am Zweifel drüber. An die negativen wollen wir heute ganz besonders ran. Und die negativen Glaubenssätze kann man grob in 5 Kategorien einteilen, laut dieser Studie. Die erste Kategorie, das wären Glaubenssätze über andere. Ja, wir beide haben jetzt gesagt, andere Menschen sind größtenteils gut, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die sowas nicht erlebt haben.
Ja,
ich denke jetzt an Leute, die erlebt haben, wie der Vater sie schlägt. Ja, ich denke an Leute, die erlebt haben, wie sie bei der Tafel stehen und auf dem Weg dahin irgendwie noch als fauler Schmarotzer angespuckt werden.
Mhm.
So, Glaubenssätze über andere, das wäre die erste Kategorie. Das kann sowas sein wie, andere wollen, dass ich scheitere. Andere nutzen mich aus, andere finden mich schlecht. Und jetzt gibt's noch 4 weitere über uns selbst. Da scheint also schon ein starker Fokus drauf zu sein, dass wir eher Glaubenssätze über uns haben.
Mhm.
Die erste Kategorie wäre Minderwertigkeit. Ich bin unterlegen, ich bin inkompetent. Selbst wenn ich mich anstrenge, meine Ergebnisse sind schlecht. Das nächste wäre Hilflosigkeit oder auch Verletzlichkeit. Ne? Ich bin schwach, ich kann mein Leben nicht ändern, ich kann mit Rückschlägen nicht umgehen.
Ja.
Dann der vorletzte, Unliebenswürdigkeit. So dieses, es ist schwer, mich zu mögen.
Keiner
liebt mich, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, um geliebt zu werden. Und der letzte geht in eine ähnliche Richtung, aber das differenzieren die nochmal. Das wäre Wertlosigkeit.
Ja.
Ich bin uninteressant, ich bin langweilig, ich bin hässlich, ich bin unwichtig.
Ja, ja, das haben ja wahrscheinlich ganz viele, wahrscheinlich überwiegend sogar, in sich, dieses nicht genug wert zu sein. Und vielleicht gerade die Lauten und Extrovertierten. Ne?
Ja. Ich habe bei allen 4 über uns selbst so gedacht, da kenne ich Leute, die erfüllen alle 4 Kategorien. Ne? Sie haben in jedem dieser Bereiche sehr negative Glaubenssätze über sich. Und gerade auch bei Menschen mit psychischen Problemen, was uns zu einem Mann bringen muss, den wir heute kennenlernen werden, einen Psychiater, und zwar Aaron Beck. Das ist einer der Stars der Psychologie. Der ist erst auch kürzlich gestorben, 2021, mit 100 Jahren. Und den musst du dir so ein bisschen vorstellen. Hast du den Film Oben geguckt von Disney?
Ja, ja, ja.
Ja.
Also ein typischer.
So ein typischer. Also wie dieser Opa bei Oben, zumindest von der Brille her. Ich würde sagen, nicht ganz so ein grummeliger Blick und weiße statt braune Haare. Wenn man den mal googelt, sieht man den eigentlich immer schick angezogen, die weißen Haare so nach hinten gekämmt. Ein, ich finde, sehr wohlwollend ausstrahlender Mensch.
Ich habe den Hinweis verstanden,
immer eine rote Fliege. Wieso das denn?
Das, ich meine, jetzt so langsam meinen Style da ändern soll.
Mhm. Ja, Jackett, der rote Flieger hat er auch immer. So. Und der hat also, nachdem er sich erstmal so als Arzt umgetan hatte, sehr schnell für sich festgestellt, nachdem er dann in die psychologische Richtung eher gegangen ist, ja, dieser psychoanalytische Ansatz, der damals noch sehr verbreitet war, mit dem habe ich meine Schwierigkeiten.
Ach,
weil er gesagt hat, so dieses Leidens. Bedürfnis eines Depressiven, ne? Der Depressive will leiden. Das ist eine Sichtweise aus der Psychoanalyse.
Ja.
Vorsicht, jetzt hier vereinfacht. Damit komme ich nur bedingt zurecht. Und er hat dann gesagt, ich will auch nicht diese Langwierigkeit der psychoanalytischen Methode, sondern ich will jetzt etwas, was pragmatischer ist, und ist dann einer der Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie. Und der ging jetzt im Prinzip davon aus, und da kommen jetzt unsere Glaubenssätze wieder, dass depressive Menschen vor allem in negativen Überzeugungen von sich gefangen sind.
Ja.
Und er
ja.
hat dann den Begriff der automatischen Gedanken in die Psychologie gebracht.
Ach, interessant.
Automatische Gedanken, das sind jetzt noch nicht die, Glaubenssätze, aber die haben was damit zu tun. Und das erkläre ich mal kurz mit einem Modell, was der entwickelt hat. Und jetzt fall nicht hinüber, es klingt kompliziert, es lässt sich aber einfach erklären. Und zwar das kognitive Modell der Depression nach Beck. Es funktioniert im Prinzip so, wir haben irgendwelche Ereignisse, damit geht's los, ne? Externe Auslöser, ich komme nach Hause und meine Frau guckt schon wieder grimmig, interne Auslöser, ich fühle in mir drin so ein niedergeschlagen sein, Grummeln im Bauch, unwohl sein. Mhm. Und jetzt habe ich automatische Gedanken, die in meinem Kopf aufploppend. Ne? Ach, meine Frau mag mich nicht, aber mich haben ja alle noch nie gemocht. Oder boah, ich habe schon wieder so ein Grummeln im Bauch, wahrscheinlich sterbe ich morgen. Das ist hier alles, mit mir geht's echt den Bach runter.
Ja,
und
ja.
Dann entstehen am Ende so depressive Symptome wie, boah, ich bin emotional echt am Boden, ich krieg mich nicht mehr aus dem Bett, mir fehlt die Motivation. Und über diesen automatischen Gedanken, damit die überhaupt entstehen,
ja,
stehen diese Glaubenssätze. Das sind so rigide Schemata, sehr negative kognitive Stile. Wie gucke ich auf mich selber? Ne?
Aber das ist also auch so ein bisschen so wie so eine Straße, auf der man fährt, die man kennt.
Ja.
Es gibt bessere, aber diese kennt man halt und die ist man immer gefahren.
Genau, ganz genau. Mhm. Die ist man immer gefahren. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Die ist man immer gefahren und jetzt kommt dieses Ereignis. Ich nehme nochmal die Frau, ich komme nach Hause, die Frau guckt mich grummelig an. Ich habe ja den Glaubenssatz,
ja,
ich bin eh ein Loser, ich bin eh nichts wert, ja, keiner,
ja,
mag mich.
Ja.
Deswegen kommt es jetzt zu diesem automatischen Gedanken, okay, ich bin eine Katastrophe hier, das ist schon wieder, die findet mich ganz, ganz schlimm. Ich kann niemals mit der wieder eine gute Beziehung führen. Und dann am Ende stehen depressive Symptome.
Ja.
Du merkst schon, man könnte das theoretisch auch auf andere psychische Probleme, ja, anwenden.
Ja, ja,
aber so dieses sagen. Depressionsbeispiel ist so ein ganz guter Startpunkt. Ne? Und das fand ich eigentlich ganz schön, so traurig das jetzt erstmal ist, aber erstmal zu verstehen, hey, solche Glaubenssätze, wenn die negativ sind, die können unglaublich viel mit uns machen. Irgendwas passiert und jemand mit so rigiden, strengen, negativen Grundannahmen über sich selber, der wird jetzt in automatische Gedanken fallen. Und die sind dann oft absolutistisch. Ne? Ich bin immer ein Loser. Ich kann überhaupt nichts. Sie sind verallgemeinernd. Jeder Mensch findet mich doof. Die sind verzerrt. Ne? Ich habe eben mein Tablett in der Mensa fallen lassen und dann hab ich das Gefühl, die ganze Welt guckt auf mich und nimmt mich wahr als den Typ, der ja nicht mal das Tablett tragen kann, obwohl das nach 3 Minuten keinen mehr interessiert hat.
Ja,
so,
ja.
Und das ist so, wo dann am Ende als Ergebnis Niedergeschlagenheit, Unruhe, fehlende Motivation und Co. rausfallen könnten.
Aber das, ja, das nicht Gute daran ist doch, dass viele Glaubenssätze unbewusst in uns drin sind. Alles, was du geschildert hast, das könnte ja auch bewusst sein, dass man sagt, ja, ach, ich gehe ja eh immer davon aus, dass mich alle nicht mögen, also steuere ich so ein bisschen gegen. Ich gehe ja eh davon aus, dass mir alles schief geht, also lache ich darüber. Aber das meiste ist ja unbewusst. Also die Straße, die du so oft gefahren bist, fährst du ja ohne noch die Bäume links und rechts wahrzunehmen. Ja,
mhm. Ja, total. Ich denke, das ist mal so, weil es gibt durchaus auch Leute, die haben diese Glaubenssätze total vor Augen, ne? Wo du dann einfach merkst, boah, ich bin echt nichts wert.
Ja.
So, deswegen muss ich mich zu Tode hungern. Das habe ich schon von Leuten gehört, wo du merkst, bei denen ist der Glaubenssatz gar nicht unbewusst, sondern er ist total präsent.
Ah, okay. Mhm.
Nehmen wir jetzt aber ein anderes Beispiel. Als ich wissen wollte, was sind eigentlich die Glaubenssätze in meinem Leben, da musste ich mich hinsetzen und erstmal überlegen. Und es kann auch sein, dass jemand mit einer Essstörung, der sagt, am Ende irgendwo tief in mir drin schlummert auch so ein Glaubenssatz wie, ich bin nichts wert, ich muss mich hier zu Tode hungern, dass der den auch nicht präsent hat. Also da müssen wir uns einfach klar machen, dass Menschen da sehr unterschiedlich sind. Ich glaube nicht, dass wir pauschal sagen dürfen, dass die Glaubenssätze immer unbewusst sind.
Nee, das wollte
sondern
ich auch nicht
manche
so,
sind total da.
So pauschal sagen, sondern das ist ja ähnlich wie mit meiner Schüchternheit. Dass mir das irgendwann bewusst wurde. Also je älter
okay,
ich wurde.
Das verstehe ich. Ja.
Ne?
Ja.
Und also ich weiß gar nicht, ob ich hier hätte in New York einfach so durch die Straßen gehen können oder irgendwo reingehen können. Und heute ist es so, weil ich so bewusst gegengesteuert habe, wenn du mir jetzt sagen würdest, so in 2 Stunden müsstest du eine Rede vor der UNO halten, dann wäre ich halt viertel vor da, ne?
Ja.
Ohne mir noch was zu überlegen.
Und selbstverständlich natürlich. Auf Deutsch. aber es finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt. Wenn du sagst, jetzt auch erstmal ja intuitiv, die Glaubenssätze sind ja eher unbewusst. gibt's Momente dann, wo dir plötzlich so deine Glaubenssätze bewusst werden, oder musst du dich da schon hinsetzen, wie jetzt heute bei unserer Folge, und mal innehalten, mal überlegen?
Ja, ich musste schon sehr überlegen. Heute während des Frühstücks mal aufgeschrieben, musste sehr überlegen, was ist dann wirklich ein Glaubenssatz, was sind so Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man sich dran orientiert, oder eben, wo ist die Abgrenzung auch zu so Sachen wie Schüchternheit? Doch, da muss ich schon lange drüber nachdenken.
Ja.
Und ja, aber ich habe mir dann eben auch aufgeschrieben, dass es eben so diese verankerte Annahmen sind über mich selbst und meine Umwelt, mit der ich versuche eben zu dealen und meine Umwelt eben auch zu erklären. Und so ist es ja auch. Jeder hat ja seine Weltanschauung, und die bestehen ja aus Erfahrungen, aber eben auch aus Glaubenssätzen. Und das muss man ja in ein gesundes Verhältnis bringen. Wie wir schon sagten, es gibt ja auch sehr positive Glaubenssätze. Und auch Glaubenssätze, die sich überwiegend so bewahrheiten. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass man muss eben die positive Seite auch sehen.
Ich habe mich das auch gefragt, warum haben wir diese Glaubenssätze? Wenn wir jetzt nochmal das Muster von Beck nehmen, ne?
Ja.
Hey, da passiert irgendwie was. Deine Frau guckt dich mal schräg an, und du gehst direkt, wenn du hast dieses Bild der Straße gehabt, ich fahre auf dieser Straße lang, und die ist in meinem Leben eh schon, ich bin Loser, ich kann nichts, ich mache nichts.
Ja,
und dann
biegst
du automatisch ab Richtung, okay, die hasst mich und alles ist düster und alles ist schlecht. Warum zur Hölle macht ein Kopf das? Und da habe ich mich an ein Gespräch mit einem befreundeten Psychiater erinnert, der mir mal gesagt hat, wenn der mit Angstpatienten spricht, die so ganz grundlegend vor allem Schiss haben, ne?
Ja,
und die vielleicht sogar eine generalisierte Angst
haben
und
sich die ganze Zeit Sorgen machen, genau.
Und allem die Gefahr wittern. Da meinte der, es ist so ein Moment, wo der sagte, da geht denen manchmal so richtig das Licht auf. Ich sag denen dann, aber gucken Sie mal, Ihre Angst hat doch auch was Gutes. Sie lernen dadurch viel schneller. Andere machen 25 Mal denselben Fehler, und Ihre Angst will sie davor beschützen.
Ja, ja.
Damit will der die Angst jetzt nicht schönreden, und der Angstpatient wird dann auch lernen, hey, bei mir geht es aber zu weit, ich muss mit dieser Angst arbeiten. Aber ich fand das einen ganz guten Gedanken, um sich mal klar zu machen, wenn wir durch unser Leben gehen und ich lerne, der Papa kommt immer nach Hause und der ist voller Wut und rastet immer aus. So, ne? Das ist mir Anfang dieser Woche so klar geworden bei dieser Gruppe, wo ich dabei sein durfte mit den Männern. Dann bin ich doch als Kind gut beraten, den Glaubenssatz zu entwickeln, Vorsicht.
Ja.
Und dem muss ich auf jeden Fall gefallen. Und ich darf den bloß nicht provozieren. Und meine Bedürfnisse stelle ich hinten an, sonst haut der mich grün und blau.
Ja, genau. Und da sind wir beim Lernen.
Da sind wir beim Lernen, ganz genau.
Da sind wir beim Lernen. Und jetzt switchen wir mal 20 Jahre weiter. Und du sagst, ich habe diese Angst immer noch in mir und diese Glaubenssätze. Yes. Dann, wie du gerade gesagt hast, kann man das ja auch positiv für sich verwenden. Dadurch, dass ich mein Radar immer anhab, kriege ich natürlich auch mehr mit, und vielleicht kriege ich Sachen früher mit.
Ja, total. Mhm. Und ich will das gar nicht schönreden, das wird für manche sein, für viele andere nicht. Diese Coping-Strategien, die wir als Kinder zum Beispiel anwenden, um mit einem überstrengen Vater oder einer viel zu fordernden Mutter klarzukommen, das können später sehr dysfunktionale Muster dann werden.
Ja.
Was als Kind mir kurzfristig geholfen hat, mir den Arsch gerettet hat, mir geholfen hat, die Welt zu verstehen. Ich muss lernen, Menschen sind gefährlich. Dieser Vater, dieser erwachsene Mann da ist eine Gefahr für mich. Natürlich entsteht da ein Glaubenssatz. Du willst ja nicht jedes Mal, wenn du in eine Situation kommst, immer und immer wieder nachdenken. Deswegen kann unser Kopf ja lernen. Ja. Bedeutet, du lernst im Laufe der Zeit, hey, ich habe hier so ein paar Abkürzungen gedanklich. Da ist der Glaubenssatz, da ist jener. Und wenn ich mich darauf verlasse, muss ich nicht stundenlang überlegen, wie gehe ich jetzt mit diesem Mann um, der danach der Arbeit wütend nach Hause kommt, sondern ich weiß schon, mach dich klein, duck dich weg, provozier den bloß nicht und werde damit, so hart das klingt, erstmal besser durchs Leben kommen. Dass das dann als Erwachsener bleibt, wenn dieser schreckliche Mann aus meinem Leben verschwunden ist, das sagt dir dann keiner, ne? Das ist dann in deinen Kopf eingebrannt.
Ja, oder deine Umwelt sagt dir das. Jetzt hab doch nicht immer so eine Angst. Du verpasst ja die schönen Dinge im Leben dadurch, dass du vor allem Angst hast. Das ist aber so leicht dahergesagt. Das ist so, als wenn jemand, ich nehme jetzt einfach mal das Wort, magersüchtig ist, und du sagst, du musst einfach mehr essen.
Ja.
Ne? Und so geht's ja eben nicht. Und du hast ja eben gesagt, dann kann man die Angst ja vielleicht auch mal umarmen. Und sagen, was habe ich für Vorteile dadurch? Ja, verstanden.
Ist es so, dass dich mal Leute auf deine Glaubenssätze hingewiesen haben, also dass du mal mit anderen darüber gesprochen hast?
Es hat bei mir fast so, das Pendel ist so ins genau auf die andere Seite geschwungen und da ist erstmal geblieben, dass ich, also ich bin gewohnt, meine Ängste zu umarmen. Da habe ich mich frühzeitig dran gewöhnt und manchmal bin ich dadurch viel zu riskant unterwegs und ich werde mittlerweile eher darauf angesprochen. Also, ey, kannst du echt nicht machen, überleg mal, wie viel da schief gehen kann. Ach was. Also darauf werde ich angesprochen, auf die anderen Sachen eher nicht so sehr, nee. Also wenn ich jetzt dabei geblieben wäre, würdest du mich vielleicht hin und wieder darauf ansprechen, dass du sagst, ey, versuch das doch erstmal, mach doch erstmal, vielleicht klappt's ja doch. Und da bin ich mittlerweile genau in einer anderen Fahrrinne unterwegs.
Also die Straße gewechselt?
Ja, wirklich, einfach weitergefahren. Nicht die gewohnte Abfahrt genommen, sondern noch eine Abfahrt und dann beim nächsten Mal noch eine mehr und noch eine mehr und noch eine mehr. Und das hat sich mittlerweile bei mir so festgesetzt, dass das zu so einem Glaubenssatz geworden ist. Erstmal springen und dann gucken, wo man da runterkommt.
Hast du festgestellt, dass sich das im Laufe des Lebens bei dir verändert hat?
Ja.
Streng genommen bis ein paar Jahre.
Ja. Ja. Natürlich auch durch viele positive Erfahrungen. Also man probiert, wird positiv belohnt. Man probiert noch mehr und macht noch mehr positive Erfahrungen und ja, so kommt dann eins zum anderen. Deswegen ist es für mich manchmal schwer, mit Leuten umzugehen, die vielleicht ein paar Ängste zu viel haben, wo ich denke, ach Gott, ich kann es nicht hören, jetzt schon wieder diese Bedenken. Kennst du das?
Total.
Und da muss ich mich immer selber zur Raison rufen, dass ich sage, ja, okay, der hat oder die hat ihre Ängste, die muss ich auch ernst nehmen.
Und haben sich manche von, also das ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Früher total schüchtern, zurückhaltend, heute wird sie jetzt irgendwie eine Rede schwingen, ohne jede Angst oder Vorbereitungsbedürfnis.
Ja.
Kommt das automatisch? Also kann ich da für mich hoffen, wenn ich jetzt so merke, manche meiner Glaubenssätze, das habe ich ja am Anfang gesagt, ne? Keine 180-Grad-Wendung, aber schon so Kurskorrekturen.
Ja.
So, dass man zum Beispiel mehr auf seine Gefühle eingeht, dass man die annehmen kann, dass die einem was Gutes wollen. Was ist da deine Erfahrung im Laufe der Jahre?
Naja, für mich selber habe ich es ja gerade geschildert. Durch die Erfahrung werden negative Glaubenssätze dann teilweise eben auch ins Gegenteil verkehrt oder zumindest positiv aufgeladen.
Ja, okay.
Ich will mal ein Beispiel geben. Ich weiß, dass ich das erzählen darf, weil das selber in unserem anderen Podcast schon oft erzählt hat. Wenn wir mit dem Boot im Hafen lagen, mit meinem Boot, und Till war an Bord, dann hat er, weil er nachts etwas länger aufbleibt, weil er meistens noch ein bisschen was schreibt für irgendwelche Projekte oder für sich selbst, dann hat er irgendwann das Boot komplett abgeschlossen, alles dicht gemacht, Tür abgeschlossen von innen. Und wenn ich dann als Letzter an Bord kam, ich habe alles offen gelassen, fertig aus. Und dann hat er immer morgens gesagt, ey, du kannst das Boot doch nicht offen lassen, wenn hier einer reinkommt. Ich gesagt, Till, jetzt mal ganz rational. Erstens, wer soll hier reinkommen? Wir liegen im Hafen. Zweitens, wenn hier einer reinkommt, das merke ich sofort. Da springe ich auf und dann gibt's hier ein Blutbad. ja, nein, ich habe es natürlich versucht, möglichst lachhaft zu machen, ist ja klar. Ne? Und es hat, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gedauert, bis er morgens dann mal sagte, ey, hast du gesehen, ich habe alles offen gelassen. ich habe es überwunden. Ja, der hatte so einen Glaubenssatz, es muss abends alles dicht gemacht werden, sonst werden wir alle geklaut.
Ich hab mir hier eine Sache jetzt ganz dick unterstrichen, die du eben gesagt hast, Erfahrungen.
Ja.
Die den Unterschied machen. Da gibt's gleich noch Forschung für dich. Da würde ich jetzt auch gerne mal rein. 5 Jahre machen wir jetzt hier fast schon diesen, nee, nicht ganz, aber deutlich über 4 Jahre machen wir jetzt diesen kleinen Betreutes Fühlen Podcast. Und es geht ja hier immer wieder ums Fühlen. Deswegen habe ich eine Studie mit größter Begeisterung gelesen, und zwar aus dem Frontiers in Psychology, da wurde das veröffentlicht, wo es um Gefühle geht, von der University of California, wo man Versuchspersonen eingeladen hat. Und den hat man dann erstmal einen Fragebogen, eine Reihe von Fragebögen gegeben. Einer dreht sich so um die Emotion beziehungsweise den Blick darauf. Findest du, Emotionen sind hilfreich oder findest du, dass Emotionen dich eher hindern im Leben? Da kannst du jetzt vorstellen, Leute können da Kreuzchen setzen und da gibt es Unterschiede. Ich hätte vielleicht früher auch eher gesagt, boah, nee, Gefühle sind eher hinderlich, die stören. Die sind
Schweigepflicht.
Wenn man rational sein will.
Ja.
Schweigepflicht. genau. Und man hat noch eine Reihe von Wohlbefindensfragen gestellt und so weiter. So, am Ende kommt jetzt raus, Menschen, die den Glaubenssatz haben, dass Emotionen eher hinderlich sind, die neigen wiederum eher dazu, ihre Gefühle zu unterdrücken oder Substanzen, zu nutzen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, um ihre Gefühle zu regulieren. Außerdem haben die weniger Zufriedenheit berichtet und hatten mit höherer Wahrscheinlichkeit klinisch signifikante Depressionssymptome. Wohingegen Menschen, die jetzt gesagt haben, nee, Emotionen sind hilfreich, die erzählen von mehr sozialer Unterstützung. Außerdem schaffen die es eher so, ihre Gefühle zu akzeptieren und vielleicht auch aus anderen Perspektiven mal zu betrachten. Ne? Angst ist nicht nur schlecht. So, und die ist jetzt mal ein Beispiel. Man muss hier als Einschränkung dazu sagen, das ist eine Korrelationsstudie. Das heißt, wir können nicht sicher sein, sind Menschen, die Emotionen hinderlich finden, unglücklicher oder betrachten unglückliche Menschen ihre Emotionen eher als schädlich? Ja. Könnte sein. Ne? Ich sitze da, bin eh schon mies drauf, dann sage ich, boah, Gefühle sind echt was Doofes. Deswegen haben die eine zweite Studie gemacht und wollten jetzt das Ganze mal mit einem Experiment auf Kausalität testen. Also was ist hier tatsächlich die Ursache? Dafür haben die 160 Studis rekrutiert. Und das fand ich jetzt hochinteressant. Die haben die aufgeteilt in zwei Gruppen. Das kennst du schon. Wir haben die Experimentalgruppe und wir haben die Kontrollgruppe.
Ja.
So, die Kontrollgruppe, die haben so einen kurzen Artikel gelesen, wo man angeblich wissenschaftlich beweisen konnte, dass verbale Fähigkeiten super sind, um Ziele zu erreichen und so weiter. Die andere Gruppe, die Experimentalgruppe, die hat einen kleinen Artikel gelesen, wo drin stand, dass es angeblich wissenschaftliche Beweise gibt, dass das Erleben von Emotionen das Zielstreben, die körperliche und geistige Gesundheit und auch die Zufriedenheit in Beziehungen fördern. Also sehr positiv wurden da die Gefühle beschrieben. Mhm, ne? Das heißt, egal was die Person selber denkt, wir haben jetzt zwei Gruppen. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, was haben die gelesen? Die eine Gruppe liest irgendwas, das ist die Kontrollgruppe.
Ja.
Das interessiert uns eigentlich nicht wirklich, aber mit denen müssen wir auch was machen. Und die Experimentalgruppe liest was Positives über Emotionen. Und jetzt kommt's. Nach diesem Lesen sehen die einen sehr belastenden Filmausschnitt. Kennst du Cry Freedom?
Nein.
Das haben wir noch im Englischunterricht gelesen. Das ist also eine Geschichte aus Südafrika. Und die haben einen vierminütigen Ausschnitt ausgewählt für diese Studie, wo Soldaten also in Südafrika Schulkinder erschießen und töten. Also wirklich, kann man sich vorstellen, ganz, ganz heftig. Mhm. Und das löst auch sehr, sehr viel in einem aus. Und jetzt geht's los. Unmittelbar nachdem die Leute jetzt diesen Film geguckt haben, sollten die Leute die Intensität ihrer Gefühle auf diesen Film berichten.
Ah, okay, verstanden.
Und sie sollten auch sagen, welche Strategien sie benutzt haben, um ihre Gefühle zu regulieren während des Films. Ja, also zum Beispiel Akzeptanz, ich lasse einfach zu, was ich fühle, oder Aufarbeitung, ich versuche anders über das zu denken, was ich da gerade gesehen habe. Und dann haben die noch Unterdrückung abgefragt und eine Reihe weiterer Punkte. Ist aber jetzt erstmal alles nur sekundär,
ja,
weil was ja spannend ist, was hier rauskommt, in beiden Bedingungen berichten die Versuchspersonen gleich viele negative Emotionen.
Ach, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Nee, hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet. Man hätte vielleicht gedacht, dass die eine Gruppe mehr negative Emotionen hat als die andere. Das ist nicht der Punkt. Aber die haben das Ganze noch mit so kleinen Elektroden an der Haut gemacht. Und das ist eine Möglichkeit, so eine physiologische Reaktion zu messen. Ne? Also über die Hautleitfähigkeit kann man mit kleinen Elektroden messen, wie sehr so dein System hochfährt.
Mhm,
verstehst du, was ich meine?
Ja,
also wie sehr dich so ein krasser Filmausschnitt jetzt irgendwie da hochkickt. Und das Interessante ist jetzt, die Teilnehmer in der Gruppe, die gelernt haben, hey, Gefühle, ne, können dir dabei helfen, zum Beispiel dein Wohlbefinden der Beziehung zu steigern oder mit schwierigen Situationen umzugehen. Also die diesen positiven Artikel über Gefühle gelesen hatten, bei denen ist diese Erholung, indem die physiologische Aktivität runtergeht, nach dem Film deutlich schneller da.
Ach. Ja? Ist nicht so nachhaltig.
Genau, also die Personen, denen man vorher jetzt gesagt hat, Emotionen sind hilfreich, als Glaubenssatz hatte man denen das präsentiert, die erholen sich physiologisch schneller von diesem belastenden, verstörenden Film.
Ja.
Und das fand ich erstmal sehr, sehr interessant. Ne? Also auch zum Beispiel, dass das Unterdrücken, wenn wir jetzt um die Coping-Strategien sprechen, bei denen, die nichts über Gefühle gehört hatten, deutlich mehr gemacht wurde nach dem Film.
Mhm.
Und das Gleiche war bei Akzeptanz, was ja auch was Wichtiges ist. Hey, ich habe hier was Schlimmes gesehen, kann ich das akzeptieren? Das war wiederum bei denen, die was Positives über Gefühle gelesen hatten, deutlich stärker. Zusammengefasst, hier haben wir also Leuten einen Glaubenssatz hingehalten, Emotionen sind hilfreich.
Ja.
Und das schien sehr direkt diesen Menschen zu helfen, mit einer belastenden Situation umzugehen.
Ja, aber dass es überhaupt so eine Auswirkung hat, ist doch schon so erstaunlich, oder?
Total,
ja.
Total. Vor allem, weil ich so dachte, guck mal, wenn man es jetzt schaffen würde, so einen Glaubenssatz im Laufe seines Lebens vielleicht für sich zu kultivieren.
Ja, ja, ja.
Wie es bei mir jetzt war, durch das viele hier arbeiten und recherchieren, da so ein bisschen eine Kurskorrektur vorzunehmen, dass man dann besser durchs Leben gehen könnte.
Ja.
Will mir als erstes mal jetzt hier die Tür aufmachen, dass wir dem vielleicht auch nicht einfach hilflos ausgeliefert sind, sondern wir haben jetzt hier ein Experiment, klar, das ist jetzt nicht eine langfristige Untersuchung, wir wissen ja nicht, ob das 3 Wochen später immer noch bei denen so war, aber obwohl wir denen jetzt hier mal nur so kurzfristig einen neuen Glaubenssatz präsentiert haben, sehen wir unmittelbar Effekte, wo ich dachte, das sollte uns doch motivieren, vielleicht mal an unseren Glaubenssätzen arbeiten zu wollen, mit denen was machen zu wollen.
Ja, für mich war jetzt das Schlüsselwort kultivieren. Also sollten wir gleich mal drüber sprechen, ein Resümee ziehen, was wir damit anfangen können und was so Tipps dafür sind. Dann steht ja Kultivieren im Moment noch ganz vorne.
Das haben wir ja schon öfter bei verschiedenen Sachen gesagt.
Ja.
Warum mögen wir das, glaube ich, so? Ich korrigiere mich, aber für mich ist halt dieses Kultivieren, das deutet schon darauf hin, das geht jetzt nicht mal eben schnell. So,
ja,
der Life-Coach hat jetzt hier für dich den Zaubertrank, den verkauft er dir auf seinem Superseminar und dann ist nächste Woche alles anders. Kultivieren würde für mich suggerieren, ey, das ist ein Schritt,
genau,
den du da als erstes machen musst und dann werden aber viele weitere folgen.
Ja.
Das ist nicht mal eben so getan, dass du für dich akzeptieren kannst, dass deine Gefühle vielleicht auch was Positives haben, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, dass das Sinn macht, die nicht einfach immer wegzudrücken, dass eine Akzeptanz hilfreich ist, ne?
Ja, das fand ich
aber
ja eben.
Die Studie hat ja jetzt auch gezeigt.
Bei der Einleitung zur Studie schon, da habe ich ein bisschen geschmunzelt, dass die eine Gruppe, für die waren Gefühle was Positives, die anderen hielten sie eher für überflüssig, dass wir nach 4,5 Jahren dann nur noch drüber lachen können, weil wir ja hier gelernt haben, dass jedes Gefühl eben auch eine Funktion hat. Das fand ich schon, das habe ich hier gelernt in 4,5 Jahren.
Das wollte ich gerade sagen. Ich meine jetzt nicht die Atze Schröder Rolle im Kiosk, sondern zu den Zeiten, als ihr das gedreht habt, weiß ich nicht, vor 20 Jahren. Wie wärst du denn da damals in dieser Studie gewesen?
Okay.
Gefühle hindern oder Gefühle helfen?
Gefühle helfen, also das war mir schon klar.
Auch damals
schon? Auch damals schon, weil ich aus dem Elternhaus komme, wo über Gefühle gesprochen wurde und das als darüber zu reden sehr positiv angesehen wurde. Ja. Mhm.
Und dann hat sich das trotzdem nochmal weiterentwickelt.
Es hat sich weiterentwickelt, weil ich hier jetzt, also wenn du jetzt über unsere Veranstaltung hier sprichst, weil ich gelernt habe, dass eben auch die negativen Gefühle ihre Aufgabe haben. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt für uns wissen wollen, wie geht das besser mit diesen Glaubenssätzen, also wenn wir mit denen in Zukunft anders umgehen möchten, dann lohnt es sich, dass wir auf ganz konkrete mal gucken. Und der hier schon öfter zitierte Nick Wignall, ein Psychotherapeut aus den USA, der kann uns hier wieder helfen. Der hat eine Reihe von Glaubenssätzen mal rausgepickt, wo er sagt, aus meiner ganz praktischen Erfahrung mit den Patientinnen und Patienten ist das so eine Top 3 und hat immer auch Impulse dazu, wie man damit besser umgehen kann. Und da würde ich gern mit dir rein.
Ja.
Der
ja.
erste,
ja.
da können wir ja beide mal sagen, wie das so auf uns zutrifft, ist: Ich muss erfolgreich sein, um liebenswürdig zu sein, um geliebt zu werden.
Okay, okay. Kann man ja nicht so pauschal vom Tisch wischen. Ne? Das zieht ja auch viele Leute an. Also das.
Wie ist es denn für dich selber? Würdest du sagen, diesen Glaubenssatz kenne ich?
Den Glaubenssatz kenne ich. Und den würde ich auch nicht, wie gerade gesagt, vom Tisch wischen. Da ist was dran.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja. So.
Und ich sag das auch.
Also. Und das ist ja auch eine Erfahrung. Das ist ja nicht ein Glaubenssatz, der dir nur irgendwo erzählt
nein,
wurde.
Nein, total.
Sondern der total. Speist sich ja aus einer großen Erfahrung. Ja, schon sehen.
Absolut. Muss man ja vielleicht auch sagen, das haben wir ja am Anfang auch gesagt, dass die Dinge 2 Seiten haben können.
Ja.
Also ich würde sagen, dass wir eine Leistungskultur haben und dass wir den Anspruch haben, Dinge vorwärts zu bringen und was zu erreichen. Das sind ja ganz, ganz viele Pluspunkte.
Total.
Aber ich glaube, also wir dürfen nicht unterschätzen.
Ganz lapidar, Erfolg macht sexy. Ja. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht überlapidar, aber es stimmt nun mal.
Safe. Der Punkt ist nur, was passiert, wenn dieser Erfolg ja. nach den Kriterien unserer Gesellschaft nicht gegeben ist? Was passiert, wenn wir vielleicht früher mal ja. erfolgreich waren ja. bei uns auf der Arbeit und dann werden wir krank und können das nicht mehr sein?
Ja.
Was passiert, Guter wenn Ansatz. Wir mal total erfolgreich in unserer Liebesbeziehung waren, weil wir uns beide geliebt haben, alles war wunderschön und plötzlich bricht das zusammen?
Ja.
Weil ich sie doch betrogen habe, weil wir merken, irgendwie im Laufe der Jahre funktioniert es ja nicht mehr. Jetzt wird dieser Anspruch, ich muss erfolgreich sein, um geliebt, gemocht zu werden, zu einer riesen Bürde. Und zwar, weil ganz, ganz viele Menschen ihren Selbstwert an ja, Erfolg okay. hängen, mhm. davon Verstand. Abhängig machen.
Ja.
Und vielleicht nicht nur so jetzt beruflichen Erfolg oder Erfolg in der Liebe, sondern auch ganz viel so materieller Status. Materieller Erfolg. Und im Prinzip wurdest du ja schon als kleines Kind in unserer Leistungsgesellschaft gelehrt, ey, wenn du dich genug anstrengst, das zahlt sich aus, das bringt dich vorwärts. Und dann wirst du glücklich sein. Und dann wirst du ein akzeptiertes Mitglied unserer Gesellschaft sein. Und dann guckt dich keiner schräg an, weil du da auf deinem Schrottsessel arbeitslos mit deinem T-Shirt mit Mayonnaise drauf sitzt. So, das sind ja diese Bilder, die wir haben.
Klischee, ja. Ja, aber da kommen wir auch schon in den Bereich des Selbstbetrugs. Wenn du musst ja auch im Erfolgsfall, nehmen wir mal das positive Beispiel, auch im Moment des größten Erfolgs musst du dir ja darüber klar sein, dass viele Dinge eben nur passieren, weil du jetzt gerade Erfolg hast. Und dir wenigstens einen Kern dessen bewahren, auch an Persönlichkeit bewahren, der nicht nur erfolgsabhängig ist. Weißt du, was ich meine?
Ganz genau. Ganz genau, der davon losgelöst
ja,
ist.
Ja.
So. Aber das wäre ja jetzt bei so einem Glaubenssatz eben nicht gegeben. Nee. Der ist ganz tief in mir drin. Ich bin nur liebenswürdig, wenn ich erfolgreich bin. Ne? Und dann geht's halt los. Dann fange ich an, härter zu arbeiten, mich mehr anzustrengen. Dann habe ich so dieses, das Glück wird dann schon kommen, ganz tief in mir drin. Und Nick Wignall als Therapeut sagt jetzt, das ist so eine ganz tragischer Weg durchs Leben zu gehen.
Das höre ich auch total raus. Ich merke auch gerade in mir dieses Gefühl, diese Tragik, die da drin steckt, die finde ich gerade ganz stark.
Ja.
Ja.
Genau. Und der sagt halt, dass auch bei ihm so in diesem täglichen mit den Patienten arbeiten, er ganz viele Leute da hat, die so felsenfest davon überzeugt sind, wenn ich materiell erfolgreich bin, wenn ich den Standards der Gesellschaft entspreche, dann werde ich glücklich sein, dann werde ich geliebt werden, gemocht werden. Und sagt dann, wenn jetzt aber Neurochirurg sein etwas ist, was dich eigentlich überhaupt nicht glücklich macht, was du eigentlich hast.
Ja,
so,
ja.
Wie viele habe ich erlebt, die mussten Anwältin werden, weil der Vater Anwalt war?
Ja.
Auch Ärzte, dann ist das völlig egal, wie sehr du damit andere Leute beeindrucken kannst. Du wirst damit nicht wirklich das Gefühl von Zufriedenheit und einem guten Leben erreichen. Ne?
Das steht ja auch der Entwicklung der Persönlichkeit entgegen. Also wenn du versuchst, dich über irgendwas zu definieren, was dir eigentlich gar nicht entspricht. Ne, im günstigsten Falle machst du irgendwas, das sieht und fühlt man ja bei dir, du machst ja irgendwas, was dir sowieso Spaß macht, hast damit noch Erfolg und dann befeuert das sich ja auch gegenseitig. Du fühlst dich da ja auch wohl in dem, was du tust.
Safe, aber bei uns beiden habe ich mich schon gefragt, was würde passieren, wenn das mal nicht mehr gegeben ist? Ne? Weil man vielleicht irgendwann einfach nimmt das Interesse ab, dann sagen die Leute, ach ja, Psychologie, ja, das ist sowas von 2024. Wir interessieren uns ja alle nur noch für Astrologie. Und dann sitze ich da und man macht sich über mich lustig, dass ich die Macht der Sterne nie erkannt habe. Und dann wäre das der Spaß und dass es gut läuft und dass es erfolgreich funktioniert, das wäre alles weg. Wenn ich es dann nicht geschafft hätte, meinen Lebenswert davon ein Stück weit mein Selbstwert davon ein Stück weit loszukoppeln, dann würde ich untergehen.
Deshalb rate ich auch dringend, deswegen habe ich eben gesagt, gerade im Erfolgsfall muss man die Seite im Auge behalten, die nichts damit zu tun hat, die dich, deine Persönlichkeit eben ausmacht, ohne dass sie an diesen Erfolg gekoppelt ist. Ich habe hier schon mal erzählt, dass mein bester Freund, als ich gerade in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund stand, in der Pause gesagt hat, sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. Und ich fand das so...
Feiere ich nach wie vor.
Ja, und ich fand das so schön eigentlich. Da wurde die Freundschaft so deutlich, dass seine Freundschaft nicht daran gekoppelt ist, dass ich Erfolg habe, sondern dass es für ihn einfach nur ein Job ist. Das fand ich absolut erfrischend. Und deswegen rate ich jedem dringend, diese Seite im Auge zu behalten. Wer ist bei mir und welches Umfeld habe ich nur über den Erfolg und welches habe ich aufgrund meines Seins und meiner so echten Persönlichkeit. Viele
von uns sind doch so fokussiert in ihrem Job, jetzt doch noch zum Abteilungsleiter befördert
zu werden. Ja, viele,
so viele von
definieren sich darüber.
Sagen, wenn ich jetzt endlich das Medizinstudium fertig habe, dann, wenn ich die Ausbildung geschafft habe, dann wären meine Eltern endlich, dann bin ich endlich, dann kann man mich endlich. Und diese ganzen Sätze, diese ganzen Teile dieses Glaubenssatzes, ich bin nur was wert, wenn ich erfolgreich bin, das ist halt hoch riskant, weil im Prinzip, das sagt Wignall jetzt wunderschön, setzt du alles auf eine Karte.
Ja.
Und er sagt, die Lösung dafür ist jetzt nicht, dass du sagst, ich arbeite jetzt nicht mehr hart. Wir wollen ja was erreichen und vielleicht haben wir total Freude daran, Abteilungsleiterin für Biologie bei uns an der Gesamtschule zu werden. Der Punkt ist, dass wir uns selbst diversifizieren müssen, unsere Identität nicht nur auf eine so eine Säule stellen dürfen.
Identität, schreibe ich auf.
Wenn du dein gesamtes Investment nur auf eine Aktie setzt von einer Firma und die geht pleite, dann hast du verloren. Guck drauf, dass du so eine Art Portfolio machst, wird jeder von uns machen, der irgendwie mal, weiß ich nicht, sich mit Finanzen beschäftigt und sagt, ich diversifiziere.
Ja.
Alles andere wäre viel zu riskant. Und dann sagt er das so wunderschön, ey, vielleicht kann ich auf sowas achten wie, wovon ich mich abhängig mache, woraus ich meinen Wert ziehe, das darf doch unbedingt mein Job sein. Aber vielleicht schaffe ich es auch, Freundschaften zu kultivieren, die wirklich mir was bedeuten. Vielleicht habe ich ein Hobby, was gar nichts mit Beruf oder gar nichts mit Erfolg zu tun hat, was ich mit totaler Freude mache oder so neben Projekt, neben dem Beruflichen. Ne?
Ja.
Vielleicht schaffe ich das irgendwo mal als Freiwilliger zu helfen, in Gemeinnützigkeit was zu tun. Vielleicht gehe ich eine politische Organisation an, die ich glaube.
Ja, oder gehen wir doch mal von der Seite ran, dass man sagt, ich möchte gar keine Karriere machen.
Natürlich.
Ich will einfach ein schönes Leben führen. Dazu versuche ich so zu leben, dass ich gar nicht so viel Geld brauche. Dann brauche ich gar nicht so den finanziellen Erfolg. Ich will mich als Mensch weiterentwickeln. Und man merkt auch schon, wenn ich sage, wie viel Erleichterung auch darin sein kann. Ne? Und das wäre ja genau das Gegenteil von dem, dass man versucht, eben über möglichst hohen Status im Job da eine Erfüllung zu finden. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, wenn Leute gesagt haben, nö, ich will gar nicht mehr. Das reicht mir. Übrigens, habe ich dir schon dieses Beispiel erzählt von dem Fischer, der am Meer sitzt und... Ja, aber wie viel...
Ich hatte kaum Zeit, alle Finger ans Ohr zu legen.
Ja. Und, aber wie viel Entspannung ist alleine in dieser Geschichte drin? Ja, und aber das hat eben, dann vielleicht muss man dafür auch mit Glaubenssätzen nicht brechen, aber sie umgestalten.
Das finde ich eigentlich...
Was ist eigentlich das Erfolg? Ist
nicht, dass du und es ist auch dieses damit arbeiten, sie umgestalten. Du hast es gerade schon gesagt, die Möglichkeiten, mich selber zu definieren, mein erfolgreiches, liebenswürdiges Leben zu messen. Wovon mache ich das abhängig? Diese Möglichkeiten sind ja unendlich. Der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man diese Möglichkeiten nicht stellt, dass man die nicht untersucht, dass man nur bei einer Sache so
drin bleibt
und sagt, okay, für mich heißt Erfolg halt beruflich erfolgreich sein. Und da gibt's übrigens die Technik, das finde ich ganz schön. Das ist zwar eine therapeutische Technik, die wir jetzt als Laien nicht einfach hinkriegen, aber das nennt sich sokratischer Dialog. Und Sokrates im Prinzip dieses Argumente gegeneinander aufwiegen und am Ende gucken, wer hat jetzt rein logisch die besseren Argumente, das wird in der Therapie, auch in der kognitiven Verhaltenstherapie, da sind wir wieder bei unserem lieben Beck mit der roten Fliege vom Anfang.
Ja.
Das spielt da eine Riesenrolle. Ich gebe dir ein Beispiel. Der Therapeut sagt zu seinem Patienten, hör mal, letztes Mal haben Sie doch gesagt, ich bin ein totaler Versager.
Ja.
Und ich kriege ja gar nichts hin und ich kann gar nichts. Und ich bin überhaupt nicht liebenswürdig, weil ich nicht erfolgreich bin. So, und jetzt als nächstes würde ich mal wissen wollen, als Therapeut, was würdest du denn sagen, wie dieses Urteil zustande kommt? Und dann sagst du, es ist, weiß ich gar nicht, ist einfach da. Dieser Glaubenssatz ist einfach da.
Ja, ich könnte mir vorstellen, in so einem Therapiegespräch, dass der Patient auch sagt, dass das und das so ist, das weiß man ja. Das ist ja klar.
Ja.
Und dass der Therapeut sagt, wieso ist das klar? Und der Patientin fällt aus allen Wolken und sagt, wieso, das weiß doch jeder, dass es so sein muss. Nein, und das sind ja so typische Sachen, wo dann an dem Fundament gerüttelt wird, an dem Fundament des Glaubenssatzes.
Und genau das wäre jetzt auch das Ziel, indem ich jetzt als Therapeut dich dann als nächstes fragen würde, naja, lass uns doch mal kurz klären, wie kommt denn überhaupt dein Urteil über den Wert eines Menschen ganz allgemein zustande? Und dann frage ich dich mal, was ist denn für dich ein wertvoller Mensch? Und dann würdest du mir was erzählen. Dann würdest du vielleicht sowas sagen wie, ja, jemand, der was erreicht hat, der für andere da ist, der dabei Rücksicht genommen hat, also jetzt nicht irgendwie nur die Ellenbogen ausgefahren hat und alle anderen fertig gemacht hat, sondern der, weiß ich nicht, in seinem Beruf, aber auch in seiner Liebesbeziehung, in dem, wie er mit seinen Kindern umgeht, wie er sich um seinen Körper kümmert, wie er da überall tatkräftig vorwärts geht, die Dinge anpackt. So. Und dann wird man das konkreter wissen wollen. Ne? Was heißt das denn jetzt hier im Beruf zum Beispiel, ein gewisses Level zu erreichen? Welches Level wäre denn ausreichend?
Wohin müsste
man es da schaffen? Das Ziel dieses sokratischen Dialogs ist, dass der Patient jetzt anfängt zu merken, okay, pass mal auf, ich habe hier total viele Ansprüche an jemanden, der als Mensch wertvoll ist, der liebenswürdig ist.
Ja, ja.
Und irgendwann wird man dann sowas fragen wie, sagen Sie doch mal Menschen, die liebenswürdig sind, die erfolgreich sind. Und dann sagst du sowas wie, boah, hier mein einer Kumpel, der Matthias, dann meine Oma, die hat es echt nach dem Krieg so mit angepackt, die hat das Leben wieder aufgebaut. Und dann nimmst du mal einen raus, die Oma zum Beispiel. So, die Oma hat also nach dem Krieg hier richtig tatkräftig mit angepackt. Ist denn die Oma auch beruflich erfolgreich gewesen?
Ja, genau.
Und da muss der plötzlich sagen, naja, die war Hausfrau, also nach unseren gesellschaftlichen Standards, jetzt mittlerweile wird Care-Arbeit zwar ja gewertet, aber nee, also die ist jetzt keine Abteilungsleiterin geworden, ne? Die hat nicht dieses berufliche Level erreicht.
Ja.
Und ich kürze das jetzt drastisch ab, aber du würdest im Laufe dieses Gesprächs merken, fuck, ich habe hier an andere, die ich als wertvoll, als liebenswürdig, als nett, als erfolgreiche Menschen betrachte, ganz andere Ansprüche als an mich selber. Weil ich bei denen sage, jo, mein erfolgreicher Kumpel Matthias, der ist nämlich Abteilungsleiter, der war das auch 5 Jahre früher als ich und deswegen ist der erfolgreich. In dem Moment blende ich aus, dass der Matthias aber von seiner Frau verlassen wurde und nur noch seinen Mercedes da am Wochenende polieren muss, weil er jetzt diesen tollen Firmenwagen als Abteilungsleiter hat und kaum noch seine Kinder sieht. So, bei meiner Oma sage ich, die ist total erfolgreich, weil die hat nach dem Krieg die Familie zusammengehalten, die hat alles wieder aufgebaut, die ist so liebenswürdig. Gut, aber nach meinen Standards hat die beruflich nichts gemacht. Die ist keine Abteilungsleiterin geworden. Und plötzlich müsste ich anerkennen, ey, dein Glaubenssatz hier davon, wie so ein erfolgreicher Mensch zu sein hat, das machst du absolut irrational, ne? Und das ist Disputation. Das nennen wir Disputation in der Psychologie. Du machst im Prinzip einen Streit mit dir selber, in dem Fall angeleitet durch den Therapeuten, und versuchst zu hinterfragen, was habe ich da eigentlich für Glaubenssätze im Kopf?
Ja, ja. Naja, gerade da in dem Bereich Erfolg haben wir ja alle ein ganzes Bündel voller falscher Glaubenssätze in uns, was Erfolg ist. Und das ist eigentlich eine richtig schöne Frage, die man weiterspinnen kann. Was ist eigentlich Erfolg? Ja.
Würdest du denn sagen, dass du Glaubenssätze oder dass du einen Glaubenssatz hast zu diesem Erfolgsthemenkomplex?
Ich merke, dass sich das verändert tatsächlich jetzt mit dem Älterwerden. Und ich sag's auch ganz volkstümlich, dass wir auch viele Erfolgsfaktoren am Arsch vorbeigehen mittlerweile. Mhm. Könnten auch diesmal, könnten auch das machen. Warum machst du denn, Micky Beisenherz hat mich letztens noch gefragt, ne? Ich habe eine schöne Idee für ein Fernsehkonzept und so. Und ich habe gesagt, Micky, wir sind da an der Alster spazieren gegangen. Ich möchte das nicht. Ist mir völlig egal. Und das habe ich selber, als ich sagte, als sehr entspannend empfunden.
Aber jetzt hast du ja da auch vieles, jetzt hätte ich fast gesagt, hinter dir. Aber du hast ja auch einfach viel erreicht und dafür viel getan.
Ja, ich weiß.
Ich sagte ganz ehrlich, zum Beispiel in meinem Kopf ist das oft so, dass ich merke, wenn ich dir hier zuhöre, dass mir es total Druck nimmt. Und ich mir dann ganz oft sage, sei doch ein bisschen mehr wie Atze. So, der wird jetzt da sagen, ey, weißt du noch, als wir in Berlin dann mit dem Taxi gefahren sind, ne, zu den Kolleginnen von Mordlust für die Podcastaufnahme, da hast du mir gesagt, und bei allem Leon, was gerade abgeht und gut läuft, ey, guck, dass dir das Spaß macht und guck, dass du das weiter genießen kannst. Und deswegen übertreib's nicht. Und dann merke ich so in mir, da gibt's so einen Anteil, der sagt, das will ich total annehmen. Und das klappt auch an vielen Stellen gut.
Ja.
Aber ein anderer hat so eine Angst, aber wenn ich mich nicht genug anstrenge, dann geht's auch nicht vorwärts.
Naja, da gibt's ja wahrscheinlich auch eine gesunde Mischung. Also einige Sachen sind mir auch nicht egal, aber klar, dadurch, dass man schon lange dabei ist, geht man oft dann keine Umwege mehr und lässt auch vieles weg. Und da kommt's natürlich auch drauf an. Klar beschäftige ich mich öfter damit, was macht mein Leben eigentlich, oder was hat mein Leben bisher ausgemacht und was kommt da noch? Und was macht mir wirklich Spaß? Und gleichwohl komme ich natürlich auch
jetzt so sagst,
ab und zu in die Lage, dass ich Dinge erlebe, so wie du die letzte Woche. Wenn sie jetzt hinter dir ist, ihr habt das alles im Kasten, dann bist ja auch, dann hast du eine tolle Sache gemacht, du bist stolz drauf, aber da durchzugehen war ja sicher, es gab sicher Tage und Stunden, wo du dachtest, verdammt, ist das viel hier, ne?
Total.
Ja.
Total. Und nur trotzdem denke ich da manchmal, du hast jetzt leicht reden.
Ja, richtig. Weißt
du, darauf wollte ich hinaus. Ich denke dann immer, wenn du vielleicht in meinem Alter nicht so der Getriebene, das hast du mir ja schon oft erzählt, dass du dann ultimativ Vollgas gegeben hast.
Ja,
und, weiß ich nicht, 300 Jobs im Jahr und mit roten Augen am Weihnachtsbaum saß. Ja. Und dann denke ich mir immer, das will ja keiner. Und das willst du ja wahrscheinlich auch im Rückblick. Eigentlich würdest du sagen, nee, hätte ich lieber nicht so gewollt. Aber gleichzeitig, und das wird ja jeden von uns wahrscheinlich auch umtreiben. Wir haben alle unsere Projekte, wo wir dran arbeiten, wo wir was erreichen wollen, wo man da sitzt und sich fragt, wie finde ich diese Balance aus? Ja.
Ja, und? Aber das war ja immer so eine konzilante Einstellung. Man musste man ja nicht machen, aber man wollte es ja machen.
Ne? Eine konzilante hast du gesagt? Das Wort kenne ich nicht. Was heißt das?
Das heißt eigentlich so gefällig, nicht unbedingt notwendig, aber kann man machen.
Ah, okay.
Ne? Ja. Und die Konzilanz in dieser Sache ist, glaube ich, vielleicht auch so das Schlüssel dazu. Dass du hast Stress, du hast vielleicht zu viel, aber du willst es ja auch machen. Ne? Und dadurch hast du den Spaß. Und das muss ja vielleicht, wir haben ja mal gesagt, ein Glaubenssatz ist auch, Arbeit muss Spaß machen. Und vielleicht würde ich den jetzt abändern in Arbeit darf Spaß machen.
Ich habe die letzten beiden, ich habe ja gesagt, drei Stück gucken wir uns an, drei große Glaubenssätze. Ja. Die letzten beiden werden uns hier, glaube ich, wirklich nochmal weiterbringen. Vor allem der allerletzte, jetzt aber noch kurz der vorletzte und der passt gerade zu dem, was du gesagt hast. Nochmal Nick Wignall, der sagt, ich muss mich gut fühlen, um schwierige Sachen zu machen, herausfordernde Sachen zu machen. Das ist ein Glaubenssatz, sagt er, den haben so viele Leute. Und da dachte ich erstmal, was meint er damit? Passt aber, glaube ich, wirklich zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar geht's eher um Motivation.
Ja.
Also wenn du motiviert bist, dann bist du voller Energie, du bist enthusiastisch und hast so richtig das Gefühl, dass das fühle ich hier gerade. Und dann kannst du alles schaffen, ne? 5 Uhr morgens aufstehen, Runde um Asi joggen, kein Problem.
Ja, genau.
Gitarre spielen lernen, let's go. Ja, heute Mittag nur so ein Salat statt, weiß ich nicht, der fettigen Pommes mit der Currywurst, die so geil schmeckt und noch Mayonnaise drauf von Beyond Meat. und du hast es wieder geschafft, den Salat nur zu essen. So, weiß ich nicht, meine Liebesbeziehung ein bisschen zu verändern. Yes, hat geklappt. So, und der sagt dann, wenn du dich nicht motiviert fühlst, dann bist du so faul und apathisch und hast das Gefühl, ich kann hier gar nichts. Und er sagt jetzt, hier ist ein wichtiges Geheimnis, was viele Leute übersehen, die diesen Glaubenssatz zu haben. Ey, nur wenn ich motiviert bin, wird das klappen. Dein Motivationsproblem hat überhaupt nichts mit Motivation selbst zu tun, sondern nur mit deinen Glaubenssätzen über Motivation. Oder was Motivation grundsätzlich ist. Und er sagt, die meisten Leute glauben halt, Motivation ist so eine Art Geschenk. Also etwas, das uns dann von Zeit zu Zeit so erfasst und dann geht's richtig ab. Und dann sind wir motiviert und bringen uns vorwärts. Und ohne dass wir motiviert sind, werden wir nur scheitern und haben keine Chance. Und natürlich ist da was dran, weil manchmal hat man so wirklich das Gefühl, okay, jetzt erfasst's mich hier gerade, ne, wie so eine Welle, auf der ich surfe. Aber der sagt, Vorsicht, diese Beziehung zwischen Motivation und Handeln, da könnte ich jetzt auch sagen, Erfahrungen machen, was du eben meintest, vorwärts kommen, das ist eine Straße, die geht in beide Richtungen.
Ja.
Sich gut zu fühlen, motiviert zu fühlen, das macht es einem leichter, Dinge zu erreichen, die schwierig sind. Aber Dinge zu machen, die schwierig sind, führt auch dazu, dass du dich gut fühlst.
Ja.
Also das ist ganz, ganz wichtig, dass glückliche Leute so dazu neigen zu glauben, dass Motivation aufgebaut wird und eben nicht ihnen einfach so gegeben wird oder von Zeit zu Zeit erfasst sich der richtige Wind und dann fährt dein Segelboot. Und glückliche Leute, sagt der, erfolgreiche Leute, die haben verstanden, dass Motivation zum großen Teil unter ihrer Kontrolle ist. Also, dass sie dafür was tun können.
Ja.
Und das fand ich eigentlich einen total schönen Punkt. So, dass wenn ich jetzt merke, ey, pass mal auf, ich will jeden Morgen ein bisschen früher aufstehen und eine halbe Stunde vor der Arbeit joggen.
Ja.
Geil. Jeder von uns, der schon mal probiert hat, weiß, fuck, man schafft das dann vielleicht einmal, aber dann so beim zweiten Mal merkt man schon, oh nee, Alter, war es doch gestern und jetzt jeden Tag so, ne? Der sagt, dreh das mal um. Fang mal an mit Kleinigkeiten. Versuch doch erstmal bevor du dir jetzt dieses Riesenziel setzt, da jeden Morgen eine halbe Stunde joggen zu gehen, versuch dir erstmal 5 Minuten früher aufzustehen, ein paar Tage lang. Und wenn du das geschafft hast, dann erhöhst du es mal auf 15 Minuten. Und irgendwann, wenn du sagst, ey, ich habe es jetzt hier 30 Minuten geschafft, früher aufzustehen, dann gehst du nicht immer direkt joggen, sondern fängst jetzt mal an mit, weiß ich nicht, 5 Kniebeugen und guckst mal peu à peu, hey, ich will hier meinen Kopf lernen lassen, dass Motivation entsteht in dem Moment, wo ich etwas tue. Und das passt, wir haben eben schon das Disputieren genannt, zu funktionalem Disputieren. Also Disputieren haben wir gesagt nach dieser sokratischen Idee, Streit mit dir selber. Ja. Und jetzt frag dich mal auf deine Glaubenssätze bezogen, welche davon sind denn funktional, bringen mir etwas? Und welche davon sind eigentlich viel schädlicher? Da gibt's ein schönes Gedankenspiel, ey, wenn du diese Überzeugung nicht hättest, wie wäre dein Leben dann?
Genau, und darauf so. Wollte ich auch hinaus. Das ist vielleicht der erste Schritt, dass wir gucken, was von dem, was wir tun und was uns motiviert, lässt sich auf einen Glaubenssatz zurückführen. Und dann, wie bewerte ich den? Und dann der nächste Schritt, wenn er mir zu negativ ist, wie kann ich den ins Positive drehen?
Ganz genau. Und wenn mein Glaubenssatz ist, ey, man muss motiviert sein, um schwierige Dinge zu schaffen. Nur wenn du richtig motiviert bist, dann hast du hier eine Chance bei uns in der Firma. Ja. Nur wenn ich wirklich motiviert bin, werde ich es schaffen, Klavier zu lernen. Nur wenn ich richtig motiviert bin, gelingt mir dieses Studium, was so schwierig da vor mir liegt. Das ist ein Riesenfehler. Und wenn ich das als Anspruch habe, jetzt funktionales Disputieren, ey, was passiert denn dann, wenn ich da irgendwann mal sitze und merke, heute bin ich überhaupt nicht motiviert? Ja, und vielleicht merke ich auch so, boah, nachdem ich jetzt hier 5, 6 Mal auf meinem langen Weg in diesem Studium gescheitert bin oder im Versuch hier im Job Fuß zu fassen, dann bin ich vielleicht irgendwann ganz ohne Motivation. Da soll ich jetzt sagen, alles klar, dann werde ich die schwierigen Dinge nicht mehr schaffen. Nein, dann muss ich erstens dranbleiben und zweitens ab heute wissen, ich müsste Motivation aufbauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die entsteht. Wenn ich da vielleicht sage, okay, da muss ich meine Ansprüche runterschrauben, mit kleineren Erfolgen hier versuchen, vorwärts zu kommen, das ist einfach viel, viel höher. Und das war für mich so ein schöner Gedanke, dass ich versuche mal meine Glaubenssätze auch zu challengen in Bezug auf, bringen die mir was? Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, dieser Glaubenssatz zu denken, am Beispiel Motivation, nur wenn ich motiviert bin, schaffe ich die schwierigen Sachen, der bringt dir auf Langstrecke nichts, das fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken.
Ja. Und dazu gehört aber eben auch, dass man es, wie wir es jetzt machen mussten für unser heutiges Gespräch, sie zu visualisieren. Schreibt sie mal auf. Schreibt mal eure, eben auch die positiven, wie die negativen Glaubenssätze auf und schaut euch das mal an, was da steht. Weil ein Glaubenssatz, den man für sich realisiert und dessen man sich bewusst ist, mit dem kann man umgehen. Mhm. Und das nicht so gut sind Glaubenssätze, die uns vielleicht in bestimmte Richtungen motivieren und wir wissen gar nicht, dass wir uns da auf irgendwas verlassen, was vielleicht gar nicht so sehr mit uns zu tun hat. Ja, ich glaube, dieses Visualisieren ist sehr, sehr wichtig.
Schön. Und ich würde noch einen zweiten Punkt für diese Übung hinten dranhängen können. Wenn ich jetzt meine Glaubenssätze aufgeschrieben habe, zum Beispiel, ich werde immer einsam sein, ich lerne eh keinen kennen. Mir wird's
aber niemals sobald du ihn aufschreibst, machst du ihn ja bewusst, ne?
Da machst du dir total bewusst, genau. Mir wird's niemals besser gehen. Ich sitze da und habe jetzt diese Depression an den Hacken und da komme ich nicht raus. Oder ich bin unliebbar. Mich kann man nicht mögen. Versuche diese starren Glaubenssätze mal mehr so in Richtung balancierte Glaubenssätze zu bringen.
Ja.
Also ich werde immer alleine sein. Ändere ich mal um mit nicht jeder wird mich verstehen und ich werde auch nicht mit jedem befreundet sein, aber ein paar Leute, die werden einen Wert in mir sehen. Und vielleicht ist es erstmal nur einer.
Ja.
So, ich werde nie wieder glücklich sein. Ich bin immer jetzt hier in diesem Tief drin. Ja, mag sein, dass ich das jetzt gerade bin, aber vielleicht durch eine Therapie werde ich irgendwann sehen, da ist Schmerz und da sind düstere Zeiten, aber es werden auch gute Dinge wieder passieren und ich werde mich wieder besser fühlen. Ne, so dass ich sage, aus diesem ganz klaren Einsatz, den ich da aufgeschrieben habe, mache ich durch einen Zusatz oder durch ein Differenzieren einen balancierteren Glaubenssatz. Weil die Idee, dass du den aufschreibst und dann sagen kannst, so und jetzt nehme ich hier den Radierer und schreich den durch oder der ist weg, das funktioniert eben auch nicht.
Nein, aber was kann ich damit anstellen? Ne? Das ist ganz praktisch.
Ja.
Du machst dir das bewusst, das ist so, fühle mich vielleicht so einsam, aber was kann ich jetzt mit diesem mit dieser Realität anstellen und wo aus welchem Glaubenssatz speist sich das vielleicht?
Ja. Der letzte als Finale von unserem Therapeuten. ich muss streng, hart zu mir selber sein, um erfolgreich zu sein. Das passte ja auch sehr zu dem, was ich dich eben gefragt habe, ne?
Ja.
Wie du da heute drauf guckst. Und ich glaube, da muss uns einfach bewusst sein, dass ganz viele von uns ja so eine Art, für mich ist immer das Bild, du bist der Jockey auf dem Rennpferd, das du auch noch selber bist. Du haust ja, mit der Peitsche immer hinten auf den Hintern. Und dieses Pferd, du selber musst rennen. Und wer dich am meisten dazu triebst, bist du. Und du erwartest von dir, dass wenn du nicht mit der Bestzeit ins Ziel gelaufen bist, dass du beim nächsten Mal dich nochmal mehr anstrengst. Und du warst ja ein fauler Hund und du hättest noch mehr trainieren müssen für diesen Halbmarathon. Und du hättest noch dich besser vorbereiten sollen auf diese Prüfung. Wir sind da unglaublich streng zu uns. Und die große Gefahr ist, wenn das so mein Glaubenssatz zu mir ist, Erfolg wird nur kommen, wenn ich hart und streng zu mir selber bin, das ist ja auch was sehr, sehr Deutsches, dann ist die Gefahr riesig, dass ich in so einen negativen Selbst, in so eine negative Selbstgesprächsspirale reinkomme, dass ich mir immer einen hinten reindrücke, ja, dass ja. ich unglaublich harsch zu mir werde. Der Punkt ist, erfolgreiche Leute, sagt Nick Wiggin, finde ich ganz schön, die sind nicht erfolgreich, weil sie so streng zu sich sind, weil sie sich diesen negativen, ja, diesen ja. negativen Self-Talk geben, sondern trotz dessen, ja, trotz dessen. Und der sagt, diese Leute, die dann immer denken, ey, wenn ich jetzt hier nicht noch mehr Gas gebe, wenn ich mich nicht noch mehr anstrenge, dann werde ich irgendwann nachlassen und dann werde ich vielleicht so ein Rennpferd, das irgendwie abgehalftert da am Rand steht, weil keiner mehr was von mir wissen will, weil ich nichts mehr vorwärts bringe. Dann sagt er, Vorsicht, dadurch entsteht eine tierische Angst und es entsteht ein tierischer Stress. Und da gibt es sehr, sehr spannende Forschung zu, mit der ich mich mal beschäftigt habe, wo man zeigen konnte, dass wenn Menschen im Prinzip in einem Experiment einen sehr schwierigen Sprachtest machen, ne, und dann kriegen die nachher die Rückmeldung, hör mal, du hast total schlecht abgeschnitten.
Ja.
Und manche von denen werden jetzt aufgefordert, sich mit Nachsicht zu begegnen, mit Selbstmitgefühl, dann sind diese Leute nachher deutlich eher bereit, in dem Fall waren es 33% mehr Lernzeit für einen ähnlichen zweiten Test zu investieren, als Versuchspersonen, die die Aufforderung bekommen hatten, sich so ihre Stärken ins Gedächtnis zu rufen. Weißt du, wenn ich dir also sage, ey, sei jetzt nicht schwach, erinnere dich jetzt an deine Stärken, jetzt bist du hier gerade gescheitert in so einem Test, und du dann eher so diese Coach-Mentalität und dieses Rennpferd mit der Peitsche nochmal drauf, das scheint die Leute eher nicht zu motivieren,
ja.
mehr zu lernen, ja. mehr zu geben, sondern nachsichtig sein, sich da selbst mitfühlen zu begegnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Glaubenssatz eine Chance bekommt, balancierter zu werden, vielleicht sogar korrigiert zu werden, deutlich höher.
Ja, und eben auch diesen Teufelskreis zu erkennen, dass wenn du blind nach diesem Glaubenssatz handelst, dann wirst du ja auch nie ankommen. Dann warst du ja vielleicht auch richtig gut, aber dann denkst du, ach, dann hätte ich auch noch mehr erreichen können. Wenn du dann da bist, ach, dann hätte ich ja noch mehr erschaffen können. Mein Freund Oliver Polak, der ist auch gerade in New York, ist ja sehr oft hier, weil seine Tante hier auch wohnt, der hat jetzt vor 2 Wochen für das Zeitmagazin Woody Allen interviewt. Woody Allen ist 88. Und Upper East und hat 50 Filme gemacht bisher in seinem Leben. Und ziemlich zu Ende des Interviews fragt Olli, was würdest du jetzt anders machen? Und er sagt, vielleicht würde ich mir mehr Mühe geben. Ich hätte Besseres schaffen können, wenn ich mir mehr Mühe gegeben habe. Und da muss ich doch sehr schmunzeln. Weil wenn du 50 Filme gemacht hast, dann hätte es ja vielleicht gar nicht mehr Mühe sein müssen.
Safe. Und gleichzeitig gibt es jetzt, habe ich ja eben gesagt, ja. mir jetzt so eine Stimme, die ja. sagt, jo, und wenn man aber so erfolgreich sein möchte, jetzt gibt es über Woody Allen ja noch viele weitere Themen, die man diskutieren könnte, aber wenn man so erfolgreich Filme machen möchte, da muss man halt so hart sein, dass man dann auch noch mit 88 hast du gesagt? 88 ja. da sitzt und zu sich selber sagt, ey, ich hätte mich noch mehr anstrengen können.
Ja.
Da brauchst du so ein Mindset. Ich habe für mich immer klarer mittlerweile, das kannst du machen. Und vielleicht gibt es auch Studien, die zeigen würden, als Widerspruch zu dem, was ich gerade eben zitiert habe, hey, natürlich brauchst du so einen hohen Anspruch an dich. Und vielleicht sind solche Leute, ich meine, die Stories, die man von solchen Rockstar-Typen hat, die sind ja eigentlich immer, ich habe mich durchgekämpft und durchgebissen und bin immer den Extrameter gegangen. Vielleicht ist das auch was. Aber die Frage ist jetzt, woran würdest du denn jetzt ein gutes Leben ausmachen? Und da bin ich immer mehr für mich so klar, dass ich sage, nicht um jeden Preis.
Ja, ja.
Und nicht mit allen Glaubenssätzen.
Was so entlastend war, ich hoffe, das passt zum Thema. Unser neuer Bundestrainer, Julian Nagelsmann, hat in in der Pressekonferenz nach den letzten beiden Spielen, die ja Gott sei Dank erfolgreich verlaufen sind, hat er gesagt, ja Leute, es geht, eigentlich versuche ich meinen Spielern beizubringen, dass es hier um Spaß geht. Geht er auf den Platz und Fußball ist ja erstmal eine spielerische Sache. Versucht gut zu spielen und Spaß zu haben. Sagt er, wenn es keinen Spaß hat, der soll sich einen Job suchen. Ja. Ja, und es ist aber so ungewöhnlich, dass ein Bundestrainer das mal gesagt hat in der Pressekonferenz. Und ja, es war so entspannt, als er das gesagt hat. Und so gut nachvollziehbar. Und dann lehnst du dich zurück und denkst, ja klar, Fußball ist ein Millionengeschäft. Aber erstmal geht es ja darum, dass da dass es ein Spiel ist. Mhm. Ja.
Das finde ich sehr, sehr schön, auch zum Schluss sehen, weil es so ganz aus dem, wir sind keine Bundesspieler, wir sind weder Bundestrainer noch spielen wir in der Nationalelf, aber was der da sagt, finde ich, kann ich sofort was mit tun, entspannt mich auch.
Und der zahlt ja genau auf das ein, was du eben gesagt hast, wenn du versuchst, da einen Spaß wieder drumherum zu bauen, spielen sie vielleicht sogar besser.
Ja.
Als wenn es heißt, ich stehe hier so im Fokus. Das
passt zu diesem ganz, ganz wichtigen, dass du an deine Glaubenssätze mal die Frage stellst, was bringen die mir eigentlich? Sind die mir in irgendeiner Weise hilfreich? Oder schaden die mir eher? Und dann wirst du bei manchen zu dem Schluss kommen, dass du dir nicht sicher bist. Zum Beispiel, wie ich muss mich anstrengen, um erfolgreich zu sein. Ich hoffe, wir konnten ihm heute ein bisschen was entgegenhalten. Bei anderen wirst du sagen, hey, die sind total hilfreich. Für mich in meiner Arbeit ist das total hilfreich, anzunehmen, dass die meisten Menschen gute Menschen sind. Sonst könnte ich mit ganz vielen Menschen überhaupt nicht sprechen, die ich treffe. Ne? Und dann gibt's welche, wo du für dich vielleicht nach der Folge heute klar bekommst, die sind überhaupt nicht hilfreich und die bringen mich gar nicht weiter. Und dass ich da so streng und so alternativlos und so rigide auf mich drauf gucke, das ist doch überhaupt nichts Spaßbringendes. Und wenn ich den Anspruch habe, dass dieses Leben auch vielleicht irgendwie Spaß macht, ist das eigentlich total kontraproduktiv. Und dann habe ich hoffentlich einen neuen Blick auf diesen Glaubenssatz gewonnen.
Ja.
Oder eine Motivation, an ihm zu arbeiten, balancierter hinzukriegen.
Schöne Anregung heute, sich mal drüber klar zu werden, welche Glaubenssätze bestimmen eigentlich mein Leben. Ja, sehr schön. Werde ich wahrscheinlich den Rest des Tages erstmal mit rumlaufen.
Das ist doch viel wert. Dann lauf du durch New York, die Fifth Avenue, rauf und runter. Und wo so, was ist dein Lieblingsarea? Dein
Lieblingsspot? Ja, ist schon Village, West Village, Soho. Ja. Und da denkt man, warum ist es denn so? Nur weil es so europäisch aussieht? Ja.
Ey, ich. Ja. Und weil da das Haus von Harry Potter ist, potenziell. Ich war so dankbar, dass es in New York auch mal Häuser gibt, die irgendwie nur so 3 Stockwerke
sind. Ja,
4.000.
Genau.
Ich bin da auch immer richtig verzweifelt irgendwann hingegangen und dachte so, Alter, ich kam nicht mehr nach so diesen ganzen Tagen da und den ganzen Eindrücken. Ich war immer richtig überfrachtet. Ins kleine französische Dorf gewünscht.
Ja, und da ist aber dann schon entspannt, wenn man in Soho unterwegs ist mit den vielen Backsteinhäusern und eben nur dreistöckig und so weiter. Ja.
Ja, safe. Mein Freund, hier ganz zum Schluss, du musst dir jetzt einen dicken Edding rausholen oder deine Tätowiermaschine für den Unterarm und notierst dir bitte. Bitte, in folgender eigener Sache dieses Datum, 4. Mai.
Atze, ja?
Ich durfte da jetzt noch gar die ganze Zeit nicht so richtig drüber reden. Ich habe hier im Podcast ein bisschen die Regeln unseres Teams da gesprengt und gesagt, nee, euch hier will ich das schon ein bisschen erzählen, dass ich an der neuen Tour arbeite und dass eine geben wird. Jetzt ist es ganz offiziell. Ich gehe mit einem neuen Programm auf Tour. Es wird dieses Jahr, Ende des Jahres, noch Previews geben und dann 2025 geht's richtig los. Und der Vorverkauf dafür startet jetzt am 4. Mai. Der Titel steht, wir haben das Poster geshootet, was schwierig ist, weil ich sehe doch auf Fotos aus wie ein Sackschrauben. Kennen wir beide, glaube ich, das Problem. Und falls ihr Bock habt, ihr da draußen, es wird vorher so einen exklusiven Vorverkaufsstart geben für alle, die sich schon vorher melden. Ihr geht einfach auf leonwinscheid.de/tickets. Das ist jetzt aktiv, wenn ihr diesen Podcast hört. Und dann könnt ihr euch da anmelden und dann kriegt ihr eine E-Mail und wisst als allererstes, wie ihr sogar noch vor dem 4. Mai Tickets bekommt. Falls ihr sagt, es ist mir alles too much, am 4. Mai gibt's bestimmt auch noch welche, aber die allerbesten Plätze, die würdet ihr darüber kriegen. Das wollte ich nur sagen, Atze, weil ich hoffe doch, dass
wir nächstes Jahr wieder Frage auf Tour. Und den Titel werden wir auch am 4.
Mai erfahren. Ja, da weiß ich noch nicht genau, was ich den sagen darf. Das muss ich jetzt auch wieder abklären. Das ist ja alles dann so mit so einem Plan und soll ja gut funktionieren. Und ich will nicht jetzt vorgreifen, weil der Tobi macht gerade noch die Grafik fertig, Jonathan macht die Fotos fertig. Ich schraube noch mit Marius an den letzten Gedanken, wie das jetzt so. Also da ist noch ein bisschen was, ist ja auch zu tun oder es ist noch viel zu tun, deswegen will ich nicht zu schnell sein. Aber ich kann dir sagen.
Darf ich dir mal raten, wie es heißen wird?
Rate. Ja.
Dr. Feelgood im Kapuzinerland.
Scheiße, jetzt ist raus. Mann, ey. Was, du bist echt ein Brain. Das wäre aber ein geiler Titel im Kapuzinerland. Ja. Und ich freue mich dann nächstes Jahr wieder hier, euch, liebe betreute Stream-Community, so, von der Bühne aus grüßen zu dürfen.
Solltest ja. du diesen Titel wieder erwarten, nicht dann verwenden, muss ich das abgeben. Ach so, ja. Dann werden wir mal, dann möchte ich, dass wir, wenn wir im Oktober in Münster unseren jährliches Klassentreffen machen, wenn wir da in der Halle Münsterland wieder spielen, dass du vielleicht doch irgendeine Kapuzinergeschichte nochmal ausgräbst.
Ey, ich werde versuchen, ob wir irgendwie einen Kapuzineraffen freiwillig, komplett auf freiwilliger Basis für unsere Show gewinnen können. Bei meiner werden keine Tiere vorkommen, aber bei uns würde ich das sofort sehen.
Sehr gut.
Und dann grillen wir die danach und machen einen Rote-Bete-Burger. Erklären uns das schön, weil es ja alles nur Sternenstaub ist.
Sehr gut.
Atze, so. Ich küsse dich, ich grüße dich, ihr alle da draußen. 4.5. habt ihr notiert. Und wenn ihr Bock habt, schon vorher am Start zu sein, Link, habe ich gesagt, steht in der Caption. Danke, dass ihr wieder mit uns gefühlt habt. Danke, dass ihr heute mit uns die Glaubenssätze auseinandergenommen habt. Atze, Grüße an dich nach New York
City. Adios, Dr. Feelgood.
Küsse. Kisses. Tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.